Guten Morgen, Jenny hier. Der heutige Podcast wird ein bisschen früher aufgenommen, weil am Wochenende bin ich schon bei der Familie, denn es ist Weihnachten. Dennoch bekommt ihr am 24. sozusagen als Weihnachtsgeschenk einen fast über zweistündigen Podcast. Ich erläutere euch nachher, worum es da dann genau geht, weil ich habe ein Gespräch geführt mit Thomas. Aber zuerst hier mal der Wochenrückblick. Also aufgrund der Tatsache, dass ich, wie gesagt, am Wochenende keine Zeit habe, einen längeren Podcast aufzunehmen, muss ich das Thema Digitalpakt nach hinten verschieben. Das war nämlich in der letzten Sitzung des Bundesrates für dieses Jahr ein wichtiges Thema. Da ging es aber auch um Ferkelkastration. Also ich werde es einfach mal in den Januar schieben. Dann war das die Woche der Parteiausschlussverfahren. Nicht nur die AfD in Schleswig-Holstein will ihre besonders radikale Landesvorsitzende Doris von Sein-Wittgenstein loswerden. Das war eine von Höcke und durch die Flügel vorgeschickte Kandidatin, die angetreten ist gegen einen eher gemäßigten Kandidaten der AfD bei der letzten Bundesvorstandswahl. Sie ist knapp gescheitert, aber stellte sich raus, sie hat irgendwie Werbung für Holocaustleugner, SS-Typen, also das Übliche halt in den Bereichen der AfD und des Flügels gemacht. Und jetzt will die Partei sie natürlich entsprechend loswerden, weil ist nicht gut in der momentanen Situation, denn es besteht ja die Gefahr der Beobachtung durch den Verfassungsschutz und das will man natürlich unbedingt vermeiden. Es gibt da aber auch noch eine andere Partei, die ein Mitglied loswerden will, aber diesmal in einem, glaube ich, vierten Anlauf. Und hören wir mal rein, was der Generalsekretär dazu zu sagen hat.
Im August haben wir entschieden, die Äußerungen Thilo Sarrazins erneut überprüfen zu lassen. Die Untersuchungskommission hat jetzt einen umfassenden und sehr fundierten Bericht vorgelegt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Thesen Sarrazins nicht mit den Grundsätzen der SPD vereinbar sind und er der Partei einen schweren Schaden zufügt. Auf dieser Grundlage hat der SPD-Parteivorstand heute entschieden, ein neues Parteiordnungsverfahren einzuleiten. Unser Ziel ist es, Thilo Sarrazin aus der SPD auszuschließen.
Wer ihn nicht erkannt hat, das war natürlich Lars Klingbeil zum erneuten Versuch der SPD, das wohl unbeliebteste Mitglied der SPD seit, ich glaube, mir fällt kein Vergleich ein, auszuschließen. Es ist teilweise mehrmals gescheitert, unter anderem an der eigenen Parteiführung. Andrea Nahles selber hatte als Generalsekretärin schon mal versucht, Thilo Sarrazin auszuschließen. Das ist nicht geglückt und jetzt geht die SPD halt da nochmal ran. Problem hierbei ist natürlich, dass dieser Untersuchungsausschuss, dass dieser Bericht überhaupt noch nicht vorliegt. Also es ist auch ein interner Bericht, die SPD gibt das nicht preis. Und Thilo Sarrazin hat selber schon angekündigt, sich dagegen zu wehren. Und wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich dazu eine extra Folge gemacht. Aber ich bin schon am Recherchieren, was das Thema Parteiausschluss so generell angeht. Weil ich denke mal, das wird uns auch 2019 noch begleiten. So leicht ist es halt nicht, Mitglieder aus Parteien selbst in Deutschland auszuschließen. Und selbst wenn sie sich auf diese Art und Weise äußern, wie Thilo Sarrazin das getan hat. Ich bin mal gespannt, ob das die SPD hinbekommt. Wird natürlich nichts an ihrer katastrophalen Lage ändern. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Dann können sie wenigstens diesen einen kleinen Sieg für sich verbuchen im Jahr 2019. Es wird wahrscheinlich so und so sehr schlimm für die SPD in dem Jahr. Und das wird hauptsächlich an den Landtagswahlen, vor allem in den ostdeutschen Ländern, liegen. Mittlerweile bin ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so weit erinnern kann, über einen Artikel gestolpert einer überregionalen Zeitung, in diesem Fall Die Zeit, die sich tatsächlich mal mit der Landtagswahl Brandenburg beschäftigt hat, bevor sie passiert. Nicht, dass sich überregionale Zeitungen für die Landtagswahlen in Brandenburg nach den Wahlen in den letzten 20 Jahren interessiert hätten, aber das zeigt mir, ich stelle euch den Text in die Shownotes, worum es da wirklich geht, denn die AfD wird hier wohl stärkste Kraft werden. Das nehme ich stark an und das zeigen auch die letzten Ergebnisse von Bürgermeister-, Landratswahlen, generell Umfragen. Und ich habe so die leise Befürchtung, das wird so in die Richtung gehen, ach, wie kann denn das passieren? Wie kann denn der Osten so rechts sein? Und wo kommen denn die ganzen Nazis her? Und also ich würde gerne noch mal was zum Thema Pferderennen in Brandenburg sagen, weil fernab der AfD hat die SPD wirklich schwer, schwerwiegende Fehler gemacht. Und wenn die AfD jetzt nicht als Protestpartei dastehen würde, würden die Leute woanders hingehen, zur CDU vielleicht, zu den Linken, zur FDP, zu den Grünen. Die SPD hat hier einfach strukturelle Fehler gemacht, was bestimmte Sachen angeht. Ich sage da nur Kreisgebietsreform, die katastrophal gescheitert ist. Alles, was mit dem Kohleausstieg zu tun hat, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Der BER ist, auch wenn ich mich auf Twitter immer gerne lustig mache, dass es ja eigentlich ein Problem von Berlin ist, auch der BER ist in Brandenburg ein Thema, das die Leute bewegt, weil es für die Brandenburger schwer peinlich ist, was da passiert und weil wir da jede Menge Geld auch reinstecken. Und kein Brandenburger versteht, was die Landesregierung da treibt, beziehungsweise wieso es einen Flughafen gibt, von dem keiner so richtig fliegen kann. Also, ich stelle euch mal den Zeitartikel rein. Und 2019 ist das Thema Landtagswahlen auf alle Fälle ganz oben auf der Liste. Wir haben auch Kommunalwahlen und wir haben Europawahlen und ich sehe keine positiven Ergebnisse auf uns zu kommen hier im Land. Aber naja, so wird das wohl kommen. Da müssen wir jetzt durch. Und falls mal jemand fragen sollte, wie das überhaupt möglich ist, wie gesagt, mein Bundesland detaillierter werde ich euch gerne nochmal vorstellen, vor allem Richtung Landtagswahl. Aber sage ich es mal so, es ist nicht eins der reichsten Bundesländer in den neuen Ländern. Und wenn man sich überlegt, was soziale Verarmung auf verschiedenen Ebenen bedeutet, dann findet man wenigstens einen Ansatzpunkt, um zu erklären, wie Parteien wie die AfD gerade in den neuen Bundesländern so viel Fuß fassen können. Weil gerade in den neuen Bundesländern zählen sie auch auf ein soziales Argument ab. Also Stefan Schulz vergleicht das ja nicht umsonst mit Nationalsozialisten. Da ist viel Wahres dran. Und gerade heute kam eine Rüge der UNO an Deutschland. Und ich spiele hier mal einen Deutschlandfunk-Kommentar dazu ab.
12 Seiten ist der Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen lang. 12 Seiten, in denen die Bundesregierung nicht gut wegkommt. Die Neue Osnabrücker Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Der Ausschuss sei besorgt darüber, dass fast 20% der Kinder unter 18 Jahren in Armut lebten, immerhin knapp über 2,5 Millionen. Alleinerziehende oder Familien mit zwei oder mehr Geschwistern trifft es dabei besonders hart. Besorgt zeigt sich der UN-Sozialrat auch darüber,
dass das Kindergeld nach wie vor nicht hoch genug bemessen ist, um ihren Grundbedarf zu decken. Er ist ferner besorgt über Berichte, wonach einige Eltern, darunter Eltern mit Migrationshintergrund, aufgrund bürokratischer Hürden oder mangelnder Informationen über Leistungen kein Kindergeld beantragen.
So heißt es wörtlich in dem Bericht des UN-Sozialrates. Auch beim Thema Pflege gibt es enormen Nachholbedarf. Zwar begrüße der Rat die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, 13.000 neue Pflegestellen zu schaffen. Dennoch, man sei besorgt über den chronischen Mangel an qualifizierten Pflegekräften, die ältere Menschen betreuen. Das Gremium
bekundet erneut seine Besorgnis über die Situation älterer Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen leben, so auch in einigen Pflegeheimen und aufgrund eines Mangels an qualifizierten Pflegekräften nicht angemessen betreut werden.
Der UN-Sozialrat wirft Deutschland schwere Defizite bei der Umsetzung der sozialen Menschenrechte vor. Auch das Recht auf Wohnen sei dem Ausschuss zufolge nicht für alle gesichert. Er verweist dabei auf hohe Mieten, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und einen Rückgang bei Sozialwohnungen. Die vom UN-Sozialrat beschriebenen Probleme sind nicht neu, aber, sagt die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion Sabine Zimmermann,
dass die UN so massiv Deutschland kritisiert, das ist schon neu. Und ich finde einfach, dass Deutschland hier auch handeln muss. Wir haben einen enorm großen Niedriglohnsektor bei uns. Der hat sich durch die Agenda 2010 massiv ausgebreitet. Wir haben viele Kinder, die in Armut leben, weil die Eltern arm sind. Und das sind Probleme, die auf der Hand liegen. Die Bundesregierung tut eigentlich zu wenig.
Das sieht auch Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, ähnlich. Die Bundesregierung nehme das Problem zwar ernst. Um Kinderarmut oder den Pflegenotstand zu bekämpfen, müsse die Bundesregierung aber mehr tun, fordert Schneider.
Was sie da veranstaltet, sind meist doch nur Trippelschritte. Schauen wir uns die Pflege an. Wir wissen, dass wir mittelfristig an die 100.000 zusätzliche Pflegekräfte brauchen. Und stattdessen bekommen wir jetzt ein Sofortprogramm mit 13.000 Pflegekräften. Das ist wirklich der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Also wirklich kleinstmögliche Schritte, die da gegangen werden. Und deswegen sagen wir, wir brauchen große Würfe. Und deswegen ist eine solche Anklage, wie wir sie jetzt in dem Bericht finden, außerordentlich hilfreich.
Deutschland hat sich zur Umsetzung des sogenannten Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, kurz WSK, verpflichtet. Alle 5 Jahre gibt es so ein Zeugnis, das den Regierungen Vorschläge macht und eben diese in manchen Bereichen auch kritisiert. Bereits in 2 Jahren, so die Forderung, soll Deutschland dann einen Zwischenbericht vorlegen.
Und wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern, sowohl Angela Merkel am Wahlabend 2017 als auch Annegret Kramp-Karrenbauer, ein bisschen unterschwellig, aber doch hin und wieder, haben darauf hingewiesen, dass das Thema Armut eine extreme Gefahr auch für die Demokratie bedeutet. Wenn Menschen in sozialer Armut leben oder wenn die Mittelschicht Angst hat, dass sie absteigt, dann kommen Kräfte hoch, die werden schlimmer sein als die AfD. Und die UNO warnt davor, weil die Missstände mittlerweile in Deutschland so schlimm sind. Das Problem hier in Deutschland ist, dass man kaum sich dagegen wehrt. Anscheinend ist das Einzige, was der ein oder andere tut, in der Wahlkabine die AfD zu wählen. Aber das ist keine konstruktive Herangehensweise an das Problem. Man muss auch die CDU teilweise dazu zwingen, umzudenken, dass sie sozialer agiert, weil momentan unter Annegret Kramp-Karrenbauer und sollte tatsächlich der wirtschaftsliberale Flügel noch mehr Einfluss gewinnen unter ihr als Vorsitzende. Also dann können wir eigentlich auch gleich sagen, Christian Lindner kann hier die Wirtschaftspolitik und die Sozialpolitik bestimmen. Das sind einfach keine realistischen Alternativen, wenn man sich anguckt, wie es manchen Menschen in diesem Land einfach geht. Soziale Verwahrlosung zerstört einfach eine Demokratie. Und an dieser Stelle noch ein letztes Thema, ein bisschen ausführlicher, und zwar die Vorgänge in Hessen, in der Frankfurter Polizei. Denn anscheinend weitet sich der Vorwurf von einer NSU 2.0-Zelle innerhalb der Polizeibehörden in Frankfurt aus. Also was ist genau passiert? In Frankfurt stehen momentan 5 Beamte in Verdacht, im Internet rechtsextreme Inhalte ausgetauscht zu haben. Sie sollen gegen Ausländer und Behinderte in diesen Gesprächen, es soll da auch eine WhatsApp-Gruppe geben, gehetzt haben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes haben begonnen, des eigenen Landeskriminalamtes, also die hessische Polizei untersucht die hessische Polizei. Und der Vorwurf dabei ist Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Aber damit nicht genug. Es wird den Beamten, 4 Männer und einer Frau, auch vorgeworfen, unter anderem eine türkischstämmige Juristin bedroht zu haben, ihre Tochter mit dem Tode gedroht zu haben. Diese Juristin hat unter anderem als Rechtsanwältin im NSU-Prozess als Vertreterin der Opfer agiert und hat Drohschreiben von diesen 4 männlichen Beamten und einer Frau bekommen. Mittlerweile gibt es natürlich verschiedene O-Töne, unter anderem von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU. Der hat gesagt, und ich zitiere, Polizeibeamte müssen zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und an dieser Einstellung von Polizeibeamten darf es nicht den geringsten Zweifel geben. Darüber hinaus wollte sich der Bundesinnenminister zu dem Ganzen nicht äußern. Könnte daran liegen, dass das die Landespolizei ist, dass es mittlerweile interne Untersuchungen gibt. Als Bundesminister ist er natürlich nicht zuständig und verantwortlich für die Landespolizei. Und wenn es Untersuchungen gibt, vor allem interne, ist es immer besser, keine Informationen rauszugeben. Gleichzeitig ist das so der O-Ton, den man eigentlich von einem Bundesminister des Inneren generell erwarten darf, wenn es um seine Beamten oder Beamten im Allgemeinen geht. Das Einzige, was von uns verlangt wird, im Großen und Ganzen, ist, dass wir uns an die Verfassung halten. Und zwar fernab von eigenen Überzeugungen, einer Religion, dass wir neutral agieren im Rahmen unseres Amtes, dass wir die Verantwortung wahrnehmen, weil wir vertreten ja gegenüber den Bürgern den Staat. Und ich verstehe so und so nicht, wie Leute, die auf das Grundgesetz schwören, weil das machen ja die meisten. Manche machen auch, schwören auch auf die Bibel, aber also ich kenne kaum jemanden, der das hier bei uns gemacht hat, aber im Westen ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen sind wir dazu verpflichtet als Beamte, uns an das Grundgesetz zu halten. Und wenn Leute in ein Beamtenverhältnis gehen, die keinerlei Absicht haben, das zu tun, die gar nicht das Weltbild haben, sich an dieses Grundgesetz zu halten, vor allem die ersten 19 Artikel, dann frage ich mich, warum sind sie denn überhaupt Beamter geworden? Warum sind sie überhaupt in den Polizeidienst gegangen? Weil die Motivation kann sicher nicht der Staatsdienst an sich sein, weil der verlangt ja, dass man nicht dermaßen eingestellt ist. Interessanter ist dann natürlich das, was der verantwortliche Ministerpräsident Volker Bouffier zu dem Ganzen zu sagen hatte. Und zwar, das ist eine sehr ernste Geschichte. Da muss man sehr sorgfältig dran gehen. Und ich gehe davon aus, dass das sehr intensiv und umfassend aufgeklärt wird. Jetzt ist ja Herr Bouffier schon eine Weile Ministerpräsident. Und es gibt da die ein oder andere Sache, die auch nicht so richtig aufgeklärt wurde. Und wenn ja, dann hat man Akten 120 Jahre unter Verschluss gesteckt. Offensichtlich auch am Ministerpräsidenten vorbei, der teilweise anscheinend überhaupt keine Ahnung hat, was sein eigener Verwaltungsapparat und Verfassungsschutz in seinem Land so treiben. Also wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, die NSU-Akten wurden unglaubliche 120 Jahre mit einer Sperrfrist belegt. Also für die Akten des Verfassungsschutzes zum ganzen Komplex NSU in Hessen, da werden noch nicht mal die Kindeskinder so schnell rankommen der betroffenen Personen. Und als Journalisten 2017 den Ministerpräsidenten Bouffier darauf hinwiesen, dass diese Akten 120 Jahre weggeschlossen werden, reagierte der nur mit dem Ausspruch, wie bitte? Der Ministerpräsident hatte offensichtlich keine Ahnung, dass sein eigener Verfassungsschutz diese Akten dermaßen hoch geheim eingestuft hat, dass die lebende Generation der Opfer, die Kindergeneration der Opfer überhaupt nicht an diese Akten rankommen. Also höchstens die Enkelgeneration der Menschen, die durch den NSU umgekommen sind, werden diese Akten jemals zu Gesicht bekommen. Und dann wird es wahrscheinlich zu spät sein, auch um strukturelle Fehler des Verfassungsschutzes und der Polizei in Hessen aufzuklären. Und wenn man sich mal den ganzen Hintergrund, wie es zu diesem 120-Jahre-Aktenskandal überhaupt kam, dann wird das Ganze sogar noch kurioser. Und zwar hatte das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz dem hessischen Innenministerium am 20. November 2014 rund 250 Seiten vorgelegt, in dem der ganze NSU-Komplex in Hessen untersucht wurde. Die Geheimdienste hatten ausgewertet, was sie von 1992 bis 2012 an Hinweisen zur extremen Rechten in Hessen erhalten hatten und wie sie damit umgegangen waren. Diese Untersuchung kam zustande, weil der damalige CDU-Innenminister in Hessen, Boris Rhein, das angefordert hatte. Also er wollte genau wissen, wo der Verfassungsschutz beim Kontakt mit rechtsextremen Fehler gemacht hatte. Was ja an sich erstmal kein Problem ist. Also wenn ein Innenminister sich dafür interessiert, dass sein eigener Verfassungsschutz vielleicht Fehler macht und wie man die in Zukunft vermeiden kann, ist eigentlich eine gute Sache, wenn danach Transparenz eingetreten wäre. Weil eine interne Untersuchung, die niemand zu Gesicht bekommt, außer der Innenminister, ist ein bisschen, naja, sagen wir mal so, es vermeidet Fehler in Zukunft jedenfalls nicht, weil solche Untersuchungen landen irgendwo in einem Schreibtisch. Vielleicht gibt es interne Anweisungen, aber wer soll überprüfen, ob dieser Bericht wirklich Konsequenzen hat? Denn die Existenz dieses Prüfberichts wurde zunächst total verschwiegen. Und bis zum Jahr 2134 als so geheim eingestuft, dass ihn niemand zu Gesicht bekommen darf. Also ich fasse zusammen. 2014 gibt der CDU-Innenminister in Auftrag eine interne Untersuchung, wo der Verfassungsschutz in Hessen Fehler macht. Und der ist offensichtlich so schlimm, dass ihn keiner zu Gesicht bekommt, außer das Innenministerium und der Verfassungsschutz, der diese Untersuchung wahrscheinlich zusammengestellt hat, selber. Keiner redet im Ministerium darüber, keiner redet in der Regierung darüber und die Oppositionsparteien hören davon schon gar nicht. Bis die Linken in Hessen auf eine Gesprächsnotiz aufmerksam werden. Also reiner Zufall sorgt in Hessen dafür, dass überhaupt bekannt wird, dass es einen Bericht zum Thema Fehler des Landesverfassungsschutzes gibt. Und dann wollen die Parteien natürlich wissen, was steht denn da drinne? Und kommt halt raus, naja, das ist als geheim eingestuft und das darf keiner sehen. Was man durch Nachforschung, durch Abgeordnete und Untersuchungsausschüsse mittlerweile jedoch weiß, ist, dass der Verfassungsschutz in Hessen im Zeitraum von 1992 bis 2012 ungefähr 950 Hinweise auf Waffen und Sprengstoff bei Rechten in Hessen erhalten hat. Und vielen ging weder der Verfassungsschutz nach, noch leitet er die Information an irgendjemanden weiter. Also zum Beispiel die Polizei, die tatsächlich was tun könnte. Bei rund 30 Belegen gab es mögliche Bezüge hessischer Neonazis zum NSU-Kerntrio. 500 Akten sind zudem verschwunden, laut dem Bericht. Also von dem, was man aus dem Bericht überhaupt weiß. Und mehr Pfusch bzw. unter mehr Kritik stand eigentlich nur ein Verfassungsschutz in dem ganzen NSU-Komplex. Das war der Verfassungsschutz von Thüringen, der kurioserweise nach dem Mauerfall aufgebaut wurde von keinem Geringeren als früheren hessischen Verfassungsschützern. Also ich glaube, es gibt systematische Fehler beim Verfassungsschutz Hessen. Also generell beim Verfassungsschutz, da bin ich ja schon teilweise drauf eingegangen, als es um Herrn Maaßen ging. Aber der Landesverfassungsschutz in Hessen hat offensichtlich generelle Probleme. Diese Probleme haben sie nach Thüringen getragen, als sie den Verfassungsschutz dort aufgebaut haben. Und die haben sich sogar noch schlimmer entwickelt. Herzlichen Dank dafür, Hessen. Also fassen wir zusammen. Wir haben einen Landesverfassungsschutz in Hessen, der nicht so genau hingeguckt hat beim Thema NSU, der lieber weggeschaut hat, der zugelassen hat, dass rechte Waffen ansammeln, dass es Kontakte sogar von Waffenbesitzern der rechtsextremen Szene gibt mit dem NSU-Kerntrio. Und das Einzige, was dieser Landesverfassungsschutz und das Innenministerium zu der Untersuchung zu tun hatten, war, den Bericht wegzusperren. So, und an der Stelle wundert mich gar nicht mehr, was in der Polizei in Frankfurt am Main gerade hochkommt. Denn wenn man damals den ganzen NSU-Komplex auch im Bereich Verfassungsschutz der Länder mal richtig untersucht hätte, dann wäre wahrscheinlich der ein oder andere Kontakt oder die Schlamperei von Polizisten aufgefallen. Dann hätte man genau mal hingucken können. Das ist hier ein systematischer Fehler und systematisches, absichtliches, glaube ich, auch teilweise Versagen von Beamten des Staates, die die Verfassung schützen wollen. Und da meine ich nicht nur den Verfassungsschutz, sondern auch die Polizei. Denn dafür ist sie nämlich auch da. Darauf schwören die nämlich auch. Und deswegen glaube ich kaum, dass es bei diesen 5 Fällen von rechtsextremen Gedankengut in der Polizei bleibt. Da gibt es bestimmt von Soziologen wie Stefan Schulz auch eine entsprechende soziologische Kritik. Es gibt die entsprechenden Bücher dazu, was den Bereich ganz normale Organisationen angeht, dass bestimmte hierarchische Strukturen das auch befördern. Also wenn, wie gesagt, nicht alle Nazis waren in der NSDAP. Es gab Polizistenverbände aus Hamburg, die dabei geholfen haben, Menschen nach Auschwitz zu schaffen, weil es ihnen berufliche Vorteile gebracht hat und entsprechende Besoldungserhöhungen und Sonderzahlungen und Sonderurlaub. Sowas erleichtert halt ungemein, in solch einem System zu arbeiten, dann auch keine Fragen mehr zu stellen, beziehungsweise nur an den eigenen Vorteil zu denken. Und deswegen ist es in einer Demokratie auch unheimlich wichtig, dass die Vorgesetzten und dass die entsprechenden Verantwortlichen genauer hinschauen und genauer nachfragen und auch entsprechend Vorbilder sind. Ich sehe hier keine Vorbilder in Hessen. Also wenn der Innenminister, wenn der Ministerpräsident jetzt völlig überrascht ist, dann muss man sich fragen, was für ein Ministerpräsident ist der überhaupt? Wenn er nicht weiß, was in seiner eigenen Verwaltungsstruktur los ist. Wenn er nicht weiß, was für Leute da sind. Hat er sich überhaupt dafür interessiert, was da abgeht? Weil sowas fällt, wie gesagt, nicht aus dem freien Raum, irgendwo vom Himmel. Irgendjemand hat immer irgendwas mitbekommen. Und deswegen, nee, überrascht mich leider nicht. Und ich habe die leise Vermutung, dass das strukturell keine Konsequenzen haben wird. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und zum Abschluss möchte ich sagen, jeder, der jetzt sagt, aber das kann man mit politischer Bildung doch bestimmt bereinigen, das ist nicht die erste Antwort auf dieses Problem. Da habe ich auch mit Thomas drüber gesprochen, fast 2 Stunden lang, nur über politische Bildung. Dieses Problem, was in der Polizei in Hessen akut ist, wird es auch woanders geben. Also das Spiegelbild der Gesellschaft sagt man ja nicht ohne Grund. Und wenn Leute mit eher linker Einstellung sagen, ach, die Polizei, dann lösen wir das halt auf, aber wir brauchen die Polizei. Und man sollte auch als verantwortungsbewusster Mensch, als Staatsdiener zu solchen Organisationen gehen, zur Polizei, zur Bundeswehr, generell ins Beamtenwesen. Und jeder, der sich beschwert, naja, die Polizei ist ja total rechts unterwandert, selber in die Polizei gehen. Also solche Strukturen kann man auch nur verändern, wenn man selber in der Struktur ist. Ich weiß, das ist dann schwer, aber Haltung zu beweisen, wenn man selber Polizist ist, ist schon mal Vorbildfunktion. Und dann muss man sich auch überlegen, wie behandeln wir unsere Polizei überhaupt? Wie behandeln wir die Verwaltung überhaupt? Wie behandeln wir Beamte generell? Ich sage jetzt nicht, dass ich unterbezahlt bin. Ganz im Gegenteil. Aber gerade Polizisten, das sehe ich auch oft in Brandenburg, sind überaltert, überarbeitet und schlecht bezahlt und haben Überstunden noch und nöcher angesammelt. Und das ist keine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, die den Staat und die Bürger schützen sollen. Und das kann man natürlich von außen immer leicht kritisieren und sagen, naja, die Polizei, die sind so und so immer aggressiv und die wollen uns so und so nur was Böses, aber so ist das ja gar nicht. Also da stecken halt auch Menschen drin, die mindestens genauso viel Angst haben, wenn sie irgendwo im Einsatz sind. Ich sage ja nicht, dass es da nicht mindestens 1-2 Bekloppte gibt, denen Spaß macht, andere Menschen niederzuknüppeln, aber die hast du überall. Die hast du auch bei den Linken. Und alles, was da hilft, ist halt Wachsamkeit. Nicht mehr politische Bildung, sondern Wachsamkeit. Die Grundeinstellung muss schon da sein. Wenn die Grundeinstellung nicht stimmt bei Beamten und bei Polizisten, das kriegst du dann, also das Teilen von Hitlerbildern und anderen Nazi-Symbolen, was willst du da an politischer Bildung in die Köpfe reinbringen, dass diese Einstellung ändert? Also ich sehe da keine gute politische Bildung, die das leisten könnte. Ansonsten an dieser Stelle möchte ich eigentlich nur sagen, ich hoffe, ihr habt ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn alles klappt, gibt es eine Sonderfolge vom 35C3. Ich habe da was geplant mit meiner Podcast-Patin, die mir geholfen hat bei meinen ersten Schritten in diese Podcast-Welt. Und ich dachte mal, fragst du, ob jemand Lust hat, mit mir spontan auf dem 35C3 zu podcasten, weil ich will ja auch immer mal meine Comfort-Zone verlassen. Und sie hat sich spontan dazu bereit erklärt. Und wir podcasten live auf dem 35C3. Ich freue mich schon. Da könnt ihr mal aufpassen, wann die Folge veröffentlicht wird. Sonst bin ich erst nach dem Jahreswechsel wieder zurück. Allem Planungen zufolge wäre ich dann mit einer neuen Folge am 7. Januar wieder da. Und dann alle 2 Wochen regulär. Es sei denn, ich schaffe es am Wochenende spontan mal eine Folge aufzunehmen. Dann wird sie vielleicht mal kürzer als sonst. Aber das behalte ich mir dann vor, doch hin und wieder mal nicht nur im 2-Wochen-Rhythmus, sondern auch zwischenzeitlich mal eine Folge einzuschieben, wenn es was Interessantes gibt. Und wie ich das so weiß, gibt es immer was Interessantes. Aber zur Not kann ich halt diesen 2-Wochen-Rhythmus einhalten. Also am 7. Januar und dann erst wieder am 21. Januar, wenn alles so läuft wie geplant. So habe ich ein bisschen mehr Freiraum und weniger Stress und ihr wahrscheinlich einen noch besseren Podcast. Sonst werde ich versuchen, auch im nächsten Jahr die Audioqualität permanent zu verbessern. Aber wie gesagt, das ist ja hier ein Hobby-Podcast und manchmal schaffe ich es nicht, dass die Gäste die gleiche Audioqualität haben wie ich hier am Laptop. Das liegt hauptsächlich an der Technik, die auf der anderen Seite teilweise der Republik zugegen ist. Daran kann ich manchmal nichts ändern und mir ist es ja wichtig, dass der Inhalt gut rüberkommt. Und das zählt ja für die meisten Hörer, wie ich das so mitbekommen habe, so und so. Also wie gesagt, habt ein schönes Fest, einen guten Rutsch, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit mit der Familie. Und sonst an dieser Stelle noch, unterstützt den Podcast, stimmt für Janies Podcast, wenigstens mit einer Stimme, denn er ist nominiert für den Podcastpreis 2019 in der Kategorie Bildung. Ich weiß, Erste werde ich nicht, aber ich will auch nicht Letzte werden, das wäre peinlich. Ja, unterstützt den Podcast, hinterlasst nette Kommentare und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtswoche und einen guten Rutsch. Bis bald. Hallo Thomas.
Hallo.
Du hattest mich ja angeschrieben und du wolltest mit mir über politische Bildung sprechen. Aber ich hatte ja zwischenzeitlich auch mal in den Koalitionsvertrag der CSU und der Freien Wähler reingeguckt. Und ich hätte jetzt erstmal 2 Fragen. Wie zufrieden bist du mit der neuen Landesregierung und der neuen Besetzung der Regierung? Es soll ja weiblicher und jünger sein.
Hä? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da jetzt sitzt. Das ist mir doch scheißegal. Also kennst du das nicht? Staatssekretäre im Bund sagen das ja auch immer. Es ist doch mir vollkommen egal, wer unter mir Minister ist. Also ich weiß nicht mal, wer aktuell Kultusminister jetzt wieder werden soll. Oder Kultusministerin. Das ist auch so irrelevant.
Gut.
Aber die CSU ist an der Macht, die CSU bleibt an der Macht. Der Aiwanger wird wahrscheinlich Landwirtschaftsminister, weil er redet schon so.
Landwirtschaft und Wirtschaft zusammen irgendwie.
Ich habe echt noch nicht geguckt.
Nicht so schlimm.
Also wir hatten jetzt hier in Bamberg auch erstmal noch mit so einem Bürgerbegehren zu tun. Das war etwas, naja.
Habe ich gehört, irgendwas übrigens, mit einem Wald?
Ja. Mit einem ehemaligen Munitionsdepot, einer Munitionstestanlage der Amerikaner. Und dieses sollte jetzt erschlossen werden für viel Geld und da sollte ein Industriegebiet draus werden. Und die Bürgerinitiative hat halt einen Bürgerentscheid herbeigeführt und so gesagt, der Bebauungsplan soll weg, weil der Bebauungsplan implizit vorsieht, naja, da soll Logistik hin, ja. Und der Stadtrat ist dagegen gegangen und hat gesagt, der Bebauungsplan ist super und das wird ein grüner Gewerbepark, für den wir 60 Hektar Wald roden und das wird alles total toll. Und die Bürgerentscheid und der Ratsentscheid war halt offensichtlich gelogen, ja. Und dann haben sie noch irgendwie 30.000 Euro unserer Steuergelder dazu benutzt, Werbung für dieses Ratsbegehren zu machen. Also, ja, um dann jetzt am Sonntag krachend auf die Fresse zu fallen. 40% Wahlbeteiligung, was für so einen Bürgerentscheid richtig gut ist.
Ja, das ist viel.
Und 75% der Leute waren für das Bürgerbegehren. Also, ne? Ordentlich.
Ja, nicht schlecht. Finde ich gut.
Also. Da war dann der Zug irgendwie weg. Und jetzt kann halt die Stadt Bamberg ein Jahr lang nicht einen Bebauungsplan für das Gelände machen. Und auf einmal kommen sie an und sagen, wir haben jetzt eine Diskussion darüber, was wir da tatsächlich hinbauen und so weiter. Und dann denken. Und das Schöne war, also so der Tenor hier in der Stadt war so ein bisschen, ja, erstens trauen wir dem Stadtrat nicht über den Weg und zweitens trauen wir dem Stadtrat nicht über den Weg. Ja.
Oh.
Ich gucke mir gerade das bayerische Kabinett an. Der Hermann und der andere Hermann, der Söder ist natürlich dabei. Dr. Hans Reichhardt, den kenne ich nicht. In Eisenreich kenne ich auch nicht. Das Freie Wähler, keine Ahnung. Professor Dr. Michael Plazzolo. Ah, das ist mein neuer Chef. So sieht er aus.
Jetzt hast du ihn auch schon mal gesehen.
Das ist super, da lande ich jetzt. Ich habe jetzt auf den falschen Knopf gedrückt und bin jetzt auf der Webseite. Der heißt Piazzolo, Entschuldigung, das ist schlecht geschrieben. Und die Staatssekretärin ist Frau Anna Stolz. Und das ist jetzt also. Das lese ich nicht. Als langjähriger Bildungspolitiker freue ich mich über die verantwortungsvolle Aufgabe als Kultusminister, das differenzierte bayerische Schulwesen in Zukunft zu begleiten. Ich glaube, ich breche mich gleich.
Na, soll ich dir mal aus dem Koalitionsvertrag vorlesen?
Ja, komm, lies mir aus dem Koalitionsvertrag vor.
Also das war nicht
das gut. Arme Publikum übrigens, ist so ein bisschen mit Cold Open.
Ja, das tut mir jetzt echt leid. Aber das hier steht drinnen zum Beispiel. Für uns steht fest, unser Bildungssystem lässt sich nicht allein an Testergebnissen messen. Schule ist der Ort.
Das heißt, jetzt zu Ende. Wir sind in Pisa schlecht, das spielt keine Rolle.
Schule ist der Ort, der unseren Nachwuchs formt. Soziales Verhalten, Erziehung zu Demokratie, Persönlichkeits- und Alltagskompetenzen sowie kreative und emotionale Entwicklung sind elementar für ein nachhaltiges und ganzheitliches Bildungsverständnis. Deswegen
das ist abgeschrieben.
Verstärken wir unsere Bemühungen um eine Schule, die fürs Leben bildet, ganz nach dem Vorbild unserer Verfassung. Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben.
Also diesen Satz mit dem Wissen und Können, ne, der ist tatsächlich aus der bayerischen Verfassung abgeschrieben. Also da steht nichts drin. Und das Schöne ist das Wort bemühen, das heißt nämlich, dass nichts passiert. Ne? Also sie bemühen sich, sie machen nichts.
Jedenfalls wollen sie 5.000 neue Lehrerinnen und Lehrer bis 2023 einstellen und auch zusätzliche Kräfte, unter anderem Schulpsychologen, Sozialpädagogen. Dafür haben sie ungefähr 500 Stellen vorgesehen. Ach so, wir wollen unsere Lehrerinnen und Lehrer besser schützen. Sie haben mehr Respekt, Achtung und Schutz vor Gewalt und Mobbing verdient. Gegen Angriffe auf ihre Autorität mittels digitaler Denunziationsportale werden wir entschieden vorgehen. Die Gesundheit unserer Lehrkräfte ist uns ein zentrales Anliegen. Dafür werden wir zusätzliche Mittel bereitstellen.
Das ist gut. Also Lehrergesundheit ist tatsächlich ein großes Thema. Ich finde das auch lustig, dass sie im Endeffekt tatsächlich da jetzt reingeschrieben haben, Da ist ja die Anti-AfD-Klausel.
Ja, ne? das AfD-Portal.
Ja, freundlicher Hinweis in eigener Sache. Die Schulsprecher haben da am Wochenende drüber geredet. Ich weiß nicht, das hast du noch nicht gehört, aber ich habe mit
ich habe natürlich gehört, nicht zu Ende.
Du hast natürlich gehört, das ist schön.
Aber der Teil mit dem Denunziationsportal, den habe ich gehört, also den Anfang. Und ich würde das in die Shownotes stellen, weil das ist ein interessanter Podcast.
Ja, also wir reden nur darüber und gehen einmal durch, warum das halt Quatsch ist. Ja, es ist, ja, müssen wir jetzt nicht nochmal sagen, aber ich finde es schön, dass die Staatsregierung das reinschreibt und ich glaube, das meinen sie auch ernst.
Ja, ich meine, das ist ja aber auch wegen der Aktualität haben sie das reingeschrieben. Wenn das ein paar Wochen später gewesen wäre, hätte es leider nicht drin gestanden.
Na, das weißt du nicht. Die sind da ziemlich eklig. Also das ist so ich finde, das machen sie gut. Man kann jetzt bei konservativen Politikern immer sagen, naja, also wir möchten gern irgendwie ein moderneres Schulsystem und so weiter. Das Problem ist nur, der Wirkungsnachweis von moderneren Schulsystemen, den konnten jetzt die SPD in SPD-geführten Ländern auch nicht bringen. Also, nachdem es da der Weisheit nicht den letzten Schluss gibt, wie jetzt gute Bildung aussieht, ja, wir wissen nur, wie schlecht er aussieht, ist es halt ein bisschen schwierig. Und nachdem das auch alles so ein bisschen Ideologie ist, naja.
Na, aber, hattet ihr auch darüber gesprochen, dass der Bernd Höcke und die Musal da direkt Briefe an die Schulen geschickt haben?
Ja, darüber haben wir gesprochen, weil ich das beim MDR gesehen hatte.
Okay.
Und der Christoph war ausreichend erschüttert. Und soweit ich weiß, ist ja im Osten die Ansage, das kennen wir irgendwo her. Und das finden wir nicht lustig.
Nee.
Ja. Und naja, also werden wir sehen. Also in Thüringen ist das vielleicht auch eine blöde Idee.
Hast du von dem AfDler aus Brandenburg gehört, der Lehrer ist, der sich dazu geäußert hat?
Nee, ich kenne den AfDler, in dem Thüringer Landtag sitzt und hessischer Lehrer ist.
Ja, ich habe hier noch einen gewissen Dennis Holoch. Der ist bei der AfD Brandenburg und war zuletzt Kandidat für den Bürgermeisterposten in Potsdam. Der hat sich dazu unter anderem geäußert, es gäbe im Schulbetrieb viel Beeinflussung durch linke Lehrer, ihre entsprechenden Statements nicht immer als Meinungsäußerung kenntlich machen. Es könnte nicht sein, dass sich die einen Lehrer alles erlauben dürften, die anderen aber stark bedrängt werden. Dennoch sei die geplante Plattform nicht zielführend. Man müsste den Dienstweg einhalten.
Viel Spaß. Also das Problem ist halt wirklich, man kann keinem von uns. Die haben auf der rechten Seite nur das Problem, dass ja alles verfassungsfeindlich dann irgendwann wird. Und zwar relativ fix, weil unsere Verfassung so ein Anti-Rechtsstrahl hat, aus historischen Gründen. Ne? Und das heißt natürlich, dass du größere Probleme hast, wenn du verfassungsfeindlich wirst. Und da geht's halt schneller.
Thilo und Stefan. Und
vor allen Dingen aus der Sicht von
Thilo und Stefan hatten das ja angesprochen. Demnächst steht ja die Beobachtung der AfD an. Und es besteht dann eine Gefahr für die AfD auf Abfluss von Mitgliedern, die vor allem im öffentlichen Dienst sind. Und die beiden, also jedenfalls Stefan, wusste nicht, warum das so ein großes Problem ist. Ich meine, bei den Linken sei es ja auch kein Problem gewesen, da wurden aber nur einzelne Abgeordnete beobachtet und nicht die ganze Partei.
Genau, also
und
wenn eine Partei als kommunistische Plattform.
Ja, genau. Und wenn eine ganze Partei als extremistisch gilt, das widerspricht den Anforderungen an Beamte und unserem Amtseid, dann
hast du nicht musst auch, du da raus. Hast du nicht auch so einen Zettel unterschreiben müssen, dass du in keiner Vereinigung warst und so?
Ja, na klar. Gleich also bei Beginn der Ausbildung.
Ja, ne, da kriegt man so 3-4 schnuckliche DIN-A4-Seiten, wo mal so die Liste vom Verfassungsschutz draufsteht, was alles Bäbä ist, ne? Und dann musste ich erstmal überlegen, ob die Tatsache, dass ich mit 8, 9 Jahren in der DDR noch Jungpionier war, jetzt irgendwie ein Problem sein könnte.
Jugendsünden zählen nicht.
Ist eine valide Angst. Sollen sie halt mal beobachten, ne? Die wird jetzt auch die Luft dünn, nachdem ja irgendwie derjenige, der die AfD-Beobachtung auf Bundesebene zurückgehalten hat, jetzt endlich AfD-Politiker werden kann. Ja. Kommen wir zurück zur politischen Bildung. Du hast jetzt schon vorhin das aus dem Koalitionsvertrag. Ich lese dir mal einen Teil mit PB.
Willst du den noch hören?
Ja, komm, dann machen wir den erst.
Wir stärken die Demokratieerziehung und Wertebildung an den Schulen. Damit stützen wir das Bewusstsein für die Unverhandelbarkeit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir werden an unseren Schulen die Rahmenbedingungen der Schüler mit Verantwortung verbessern. Die Stärkung der Demokratieerziehung dient insbesondere der Neuausrichtung und Weiterentwicklung der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Wir statten die Landeszentrale mit Netzexperten aus, um junge Menschen im Zeitalter von Fake News und Filterblasen frühzeitig für die Risiken des Internets zu sensibilisieren. Also das ist der Teil zu PBE.
Ja, das vorne kannst du komplett ignorieren. Was passieren wird, ist, sie schieben 2 bis 3 Projekte an, werfen da ein bisschen Geld rein. Strukturell hat die politische Bildung in Bayern in den letzten 10 Jahren gelitten wie noch nie. Was hauptsächlich daran liegt, dass man das Fach Sozialkunde großflächig mit dem Fach Geschichte zusammenlegt und dann aber das Fach Geschichte die größere Lobby hat. Also ich bin ein Unicorn eigentlich, ich bin einer der kleinsten Berufsgruppen in der bayerischen Lehrerschaft, ich bin nämlich tatsächlich jemand, der Sozialkunde alleine studiert hat. Das gibt's fast gar nicht und jetzt heißt es nicht, dass die Kollegen, die Geschichte Sozialkunde studiert haben, schlechtere Menschen sind, aber die sind sehr oft Geschichtslehrer, die dann Sozialkunde nebenbei gemacht haben und es gibt einen dezidierten Unterschied zwischen Geschichtslehrern und Sozialkundelehrern in der Herangehensweise an aktuelle politische Probleme.
Welchen?
Da sind wir uns übrigens zum Beispiel, also ich bin mit meinen Geschichtskollegen darüber total einig. Ich mache ja jetzt auch Geschichte Sozialkunde. Ich bin morgen auch auf einer Fortbildung zum Thema Geschichte, ja, sodass ich also ein besserer Geschichtslehrer werde. Und ich habe das letztes Jahr noch festgestellt, Geschichte unterrichten ist was ganz anderes als Sozialkunde unterrichten und ich mag es nicht.
Ja, welchen Unterschied gibt es
denn? Erzähl doch mal. Geschichte ist eine gemeinsame Erzählung der Vergangenheit mit den Schülerinnen und Schülern finden und herauszufinden, was die Leute damals gedacht haben und warum und wieso. Und Politik und Politikunterricht ist die Frage nach der eigenen Urteilsbildung.
Okay.
Das ist nicht dasselbe. Es ist was anderes. Wenn ich mir, ja, also weiß ich nicht, Weimarer Republik unterrichte ich dieses Jahr wieder, da schauen wir uns halt an, wie das kaputt gegangen ist. Das ist schön. Ja, und daraus können wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Aber wir gucken uns halt an, warum das damals kaputt gegangen ist. Und ich finde dann schon so Übertragung in die Gegenwart immer etwas unzulässig. Ja, auch wenn es derzeit viele Alarmisten gibt.
Das ist wie Weimar. Das ist überhaupt nicht wie Weimar.
Nee, es ist nicht wie Weimar. Wir haben zum Beispiel eine Verfassung, die nicht kaputt gehen kann, so einfach. Nee. Ja. Das ist, na gut, ich lese dir mal, weil wir bei politischer Bildung in Bayern sind, lese ich dir mal Artikel 131 der Bayerischen Verfassung vor. Der erste Teil kommt dir jetzt gleich bekannt vor, den haben sie nämlich in den Koalitionsvertrag einfach reingeschrieben. Ja, das ist, die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Schön. Der zweite ist noch viel, viel besser, das ist der, wo die meisten Leute dann irgendwas lachen anfangen. Ja, es gibt den auch in dem Kommentar, mit dem ich den immer gebe. Die obersten Bildungsziele sind in der Reihenfolge: Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, in der Reihenfolge. Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne. Aha. Und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.
Ich liebe diese Priorisierung.
Das geht weiter. Dritter Absatz. Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk, in der Reihenfolge. Und im Sinne der Völkerversöhnung zwischen der bayerischen Heimat und dem deutschen Volk wahrscheinlich zu erziehen. Denn mein Lieblingsabsatz ist der vierte. Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen. An der Stelle liegt übrigens die Schülerschaft normalerweise geschlossen, lachend unterm Tisch.
Ich finde es toll, dass die Buben auch darin unterrichtet werden sollen.
Moment, da gibt es noch einen Kommentar dazu. Ich habe die kommentierte Version natürlich auch da. Und in der kommentierten Version steht da dran, die Phrase und Buben wurde 1998 hinzugefügt.
Das ist aber sehr weit fortentwickelt, wenn sie es schon 98 zugefügt haben.
Ja. Interessant ist auch Artikel 132. Für den Aufbau des Schulwesens sind die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine Neigung, seine Leistungen, seine innere Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung der Eltern. Das ist das ist gut, die Schere zwischen diesem Artikel und der Realität könnte nicht weiter sein. Aber das steht da drinne. Und so, ja, aber es steht halt auch, die Kinder sind im Geiste der Demokratie zu erziehen. Und ich hatte mal einen Kollegen aus dem Fach Mathematik, der kam hier an und wollte meine Sozialkundestunden haben, weil die Schüler bräuchten ja mehr Mathe und so. Hm. Und dann meinte er so, ja, dein Fach ist doch das Unwichtigste, worauf ich ihm diesen Absatz der Bayerischen Verfassung zitierte und meinte, da steht nirgendwo, dass sie rechnen können müssen. dann hat er nie wieder mit mir geredet, aber er wollte auch nie wieder meine Stunden.
ja, so ein Verfassungsverstoß ist für so einen Mathelehrer auch nicht gut.
Ach, das war derselbe, der das Institut für schulische Bildung immer Institut für schulischen Blödsinn genannt hat. Also naja, die politische Bildung steht also in Bayern in der Verfassung. Jetzt können wir mal so ein bisschen anfangen und uns die Frage stellen, was denn politische Bildung
ist. Was ist politische Bildung?
Naja, politische Bildung gab es schon immer. Ne? Die ersten politischen Bildner waren die alten Griechen. Also schon Aristoteles hat sich ja mit Politikphilosophie beschäftigt und Platon und so. Und selbst im Mittelalter gab es politische Bildung, nämlich Fürsten wurden natürlich als Fürsten ausgebildet. Ja, also König zu werden war nicht so ein Selbstläufer.
Nee, ich meine, ich gucke gerne Dokus. Mhm. Unter anderem über das alte Griechenland und zum Beispiel das alte Persien. Und da gab es einmal so einen interessanten Satz eines Historikers, der hat gesagt, also die alten Perserkönige, um ihre Söhne vorzubereiten auf die Regentschaft, haben sie in die Schule geschickt.
Ja.
Also das allererste, was die Könige gemacht haben, auch zu der Zeit schon, ist, ihre Nachkommenschaft zu bilden in der Art und Weise, wie man ein Land regiert. Und das ist ja auch politische Bildung.
Ja, es gibt ja dieses Ding, das angeblich Alexander der Große irgendwie bei Aristoteles oder bei irgendwie so jemanden in die Schule gegangen sein soll.
Oder war das nicht Sokrates?
Keine Ahnung, ist aber eh alles, glaube ich, gelogen. und dann im Mittelalter ging das weiter. Es gab zum Beispiel so klassisch die Fürstenspiegel und so. Man konnte auch an Klosterschulen tatsächlich sowas lernen. Ja, also es wurde halt dann den Fürsten mitgegeben, wie regiere ich? Im 17., 18., 19. Jahrhundert mit dem aufkommenden Bürgertum und so wurde dann halt auch so eine Bürgerbildung eingeführt. Ja, also die politische Bildung im 18. und 19. Jahrhundert war halt wirklich, dass man dass man einen guten Untertanen herbei erzieht, dass man den Leuten klar macht, warum sie gute Untertanen zu sein hat. Das war dann gerade im Kaiserreich. Ja, war das eine zentrale Aufgabe von Schule auch. Also da mussten nicht nur die Beamten herbeigezogen werden, sondern die Beamten mussten das auch mögen, was sie herbeigezogen werden. Ja.
Ja, Loyalität ist so eine Sache. Ich meine, es gab ja auch Bauernaufstände und sowas alles.
Ja, bei den Nazis müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, da war alle Bildung politisch.
Ja.
In der DDR.
In Diktaturen gibt es auch eine Art politische Bildung.
Ja, ja, ich bin da komplett wertneutral. Ja. Das ist halt alles politische Bildung. In der DDR zum Beispiel war der Versuch, Bildung politisch zu machen, da. Aber das Schulsystem war gar nicht so durchsetzt, wie das alle Leute immer behaupten, sondern man hatte halt so eine totalitäre Mütze drüber gestülpt, die versucht hat, alles politisch zu deuten. Und die auch überall so ein bisschen totalitär drin war. Ich weiß nicht, bist du alt genug, um eine Fibel gehabt zu haben?
Ich hatte bestimmt eine, aber ich wurde eingeschult 1991.
Okay, ich wurde eingeschult 1988. Treppenwitz. Aber viel besser ist, im Herbst 1989 haben meine Eltern ihren Trabant bekommen.
ich hoffe, sie haben ihn noch. Jetzt hat er Sammlerwert.
Nee. Nee, den haben wir gegen den Wartburg eingetauscht und dann haben wir ihn gegen einen Ford Escort eingetauscht.
Oh. Ja. Na, willst du mal wissen, was bei der Staatsbürgerkunde so im Lehrplan stand?
Was in der DDR?
Ja.
Ja. Lass mich raten, die Geschichte und das Wirken des Marxismus, Leninismus.
Ich kann jetzt nicht sechseln, aber das Denken und Fühlen und Handeln der Jugend im Geiste der kommunistischen Ideale, des sozialistischen Patriotismus und proletarischen Internationalismus entwickeln und politische Standfestigkeit und
herrlicher Blödsinn.
und feste Verbundenheit mit ihren revolutionären Kampf ausprägen. Das war im Lehrplan und das sollten die Schüler lernen.
Seid bereit, immer bereit.
Ja, immer bereit. Allzeit bereit.
Ja. Ich konnte ja nie so ein Halstuch binden.
Ich hatte keins.
Ja, das ist dieses Spätgeborenen alle. Und die Bundesrepublik macht politische Bildung eigentlich seit dem Beginn an, weil das war eine Forderung der Westalliierten. Das und der Religionsunterricht, deswegen sind die auch nicht verhandelbar so wirklich.
Der Religionsunterricht war eine Forderung der Alliierten?
Wertebildung.
Durch Religionsunterricht?
Heutzutage gibt es Ethik, aber ja, natürlich. Ich muss ja zurückdenken, das war in den späten 40ern, frühen 50ern, da hat noch keiner dran gedacht, dass wir irgendwann mal säckeweise Atheisten da haben. Ja, aber die Forderung nach einer Wertebildung, die kam von den Alliierten.
Okay.
Und deswegen hast du auch Religionsunterricht und Ethikunterricht, der sich durch die ganzen Schularten durchzieht. Ja, also es gibt wenig Fächer, die du so persistent hast wie das, weil gesagt wurde, das muss sein. Und der zweite Standpunkt davon ist dann halt die politische Bildung, wie wir sie heute haben. Und das ist in Deutschland eigentlich relativ klar. Also das heißt in jedem Bundesland ein bisschen anders. Weiß ich gar nicht, wie es in Brandenburg heißt. Bei euch heißt es, glaube ich, Gemeinschaftskunde, gell?
Also ich hatte früher mal politische Bildung. Wie das jetzt bei meinem Bruder heißt, weiß ich nicht.
Hier in Bayern und in Sachsen und in Thüringen heißt es Sozialkunde. In Niedersachsen heißt es auch politische Bildung. Es hängt ein bisschen davon ab, welches so. Die ostdeutschen Bundesländer hatten ja nach der Wende so ein bisschen so Schirmherrn-Bundesländer, ne?
Ja.
So, ne, die Thüringen hatte Hessen und Sachsen hatte eher so Bayern oder so. Und das merkt man auch daran, also wer da so als erstes gewählt wurde und je nachdem, wenn die CDU und CSU als erstes gewählt wurde, dann war das halt eher so angehaucht dann auch in der Ausgestaltung und dann die SPD-geführten Bundesländer waren eher so, naja, so Richtung Gemeinschaftsschule und so. Und ja, also die bundesdeutsche Tradition ist dann eigentlich relativ schnell gewachsen. Der zentrale Punkt politischer Bildung in Deutschland ist historisch gesehen der Beutelsbacher Konsens.
Was ist denn das? Ich meine, ich habe nachgelesen, aber du kannst es ja mal den Hörern erzählen.
Okay. Also, wir machen da auch ein bisschen den Anschluss. Der Beutelsbacher Konsens ist unter anderem das, was die AfD als Neutralitätsgebot missversteht, weil sie anscheinend nicht lesen können.
Du weißt doch auch, in der bayerischen Verfassung steht nicht, dass die Schüler lesen können müssen.
Naja, doch, wissen und können. scheiße, ist Mathe wieder mit drin. Der Beutelsbacher Konsens ist ein Ergebnis des sogenannten Konsensstreits in der politischen Bildung. Das Problem ist nämlich, kein Lehrer ist irgendwie zu politischer Neutralität verpflichtet. Überhaupt nicht. Es gibt für Beamte, jenseits dessen, dass sie nicht parteipolitisch aktiv sein dürfen im Amt und dass sie natürlich in der Ausübung ihrer Amtstätigkeiten nicht diskriminieren dürfen, ja, gibt es keinerlei Regeln, auch nicht für Lehrer. Und das bedeutet, dass man in der politischen Bildung dem Problem gegenüberstand, dass sehr unterschiedliche politische Didaktiker unterschiedliche Ideen davon hatten, was politische Bildung sei. Und während das halt früher alles relativ klar war, das war immer das Heranziehen des guten Untertanen oder des guten totalitären Bürgers, stehen wir ja jetzt in der freiheitlich-demokratischen Tradition vor dem Problem, dass wir ja irgendwie diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Mitte irgendwie stehen haben sollten. Aber das Grundgesetz uns halt auch damit allein lässt, was das jetzt ist. Ja, das Grundgesetz ist ein Schutz, eine Schutzverfassung und keine Hinweisverfassung.
Ja, sie ist sehr breit gefasst, sagen wir es mal so.
Die Problematik für die politische Bildung, die Problematik für die politische Bildung ist halt gewesen, sie wussten nicht, wo sie hin sollen. In den 70ern hast du dann halt auch noch diesen ganzen linken Revoluzzer-Kram, ja, also 68 plus. Das heißt also, da kommt auf einmal so eine linke Welle und die sagt natürlich, wir möchten hier irgendwie eine normative Sache. Ja, wir möchten jetzt irgendwie eine normativ freiheitliche Sache.
Was heißt das?
Es gibt eine das heißt, dass die Leute gefälligst überlegen sollen, selber ihre Standpunkte überdenken sollen und so weiter.
Und was ist der Unterschied und, zu jetzt?
Der Unterschied zu jetzt ist, dass wir das auch nicht wollen.
Warum?
Die Gegenseite. Die Gegenseite sind normativ-konservative Politikdidaktiker gewesen, unter anderem Bernhard Suthor. Bernhard Suthor ist der Professor, der in Eichstätt Professor war, bevor mein Professor dort Professor war. Mhm. Suthor ist ein, und auch sein Nachfolger, mein Professor Detjen, sind halt wertkonservative Politikdidaktiker. Das heißt, das sind Leute, die sagen, es gibt hier diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, Artikel 1 und 20 Grundgesetz, ja, Schutz der Menschenwürde, Rechtsstaat, Demokratie und so weiter. Und das ist die normative Basis unseres Zusammenlebens und die ist eigentlich nicht verhandelbar.
Ja.
Die linken Didaktiker sagen, oh, die ist sehr wohl verhandelbar. Ja, und je nachdem, welche Geschmacksrichtung du da hattest, war das auch so, ja, und eigentlich müssen wir die Jugend dazu anleiten, diesen Quatsch zu überwinden.
Wieso sollte man das überwinden wollen?
Ja, da darfst du mich nicht fragen, das ist so eine linke Sache. Die möchten halt gerne progressiv in die Zukunft. Das Problem an der Stelle ist, das ist genauso unfrei wie darauf zu beharren, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung an sich einen Wert hat. Und dieser Diskurs ging halt in der Politikdidaktik hin und her, ja. Und da waren Lehrer dazwischen und alles Mögliche, ne? Also die großen politischen Bildner und die haben sich da Brandschriften hin und her geschickt im Endeffekt. Und die kamen auch nicht auf ein grünes Blatt. Und am Ende war es dann so, dass sie in Beutelsbach zusammengezogen wurden von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, ein Herr Wehling. Und dieser Herr Wehling hat was ganz Schlaues gemacht, der hat die alle zusammengesetzt und hat gesagt, pass mal auf, Leute, worauf könnten ihr euch als Mindestbedingung einigen? Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben darüber geredet und kamen mit drei Prinzipien. Und Herr Wehling war ein schlauer Mensch und hat diese drei Prinzipien aufschreiben lassen. Und das ist der Beutelsbacher Konsens.
Und wie hat er sich jetzt in der politischen Bildung auf dem Lehrplan durchgesetzt?
Gar nicht, weil der Lehrplan damit nichts zu tun hat.
Okay.
Also, Beutelsbacher Konsens ist einfach. Wir haben ein Überwältigungs- oder Indoktrinationsverbot. Das ist das, was die AfD als Neutralitätsgebot fehlversteht. Ich darf Schülerinnen und Schülern meine Meinung nicht aufzwingen, sondern ich soll immer an ihrer Meinungsbildung beteiligt sein. Also ich soll dafür sorgen, dass sie sich ihre Meinung selber bilden können.
Also fordern und fördern?
Nee, Fakten darstellen.
Okay.
Ja, also ich kann dir ein aktuelles Beispiel machen. Ich rede über soziale Gerechtigkeit und ich habe so ein Arbeitsblatt und auf dem steht halt eine Frage, was ist gerecht? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und da gibt es halt Gerechtes, wenn alle gleich gut behandelt werden, Gerechtes, wenn die mehr bekommen, die mehr leisten, Gerechtes, wenn die mehr bekommen, die mehr brauchen, ja, gerecht ist, wenn wir die Schwachen beschützen und so, ja, und gerecht ist, wenn wir die Schwachen beschützen, das ist so der Grundkonsens des Sozialstaats und alles andere ist natürlich irgendwo Ideologie. Ja, und dann gehe ich das zusammen mit meinen Schülerinnen und Schülern durch. Und krittel halt genauso die Gleichheitsideologie der Linken zusammen, wie ich die Leistungsorientie der Liberalen zusammenkrittel, die da drin steht. Ja, also am Ende von 90 Minuten Unterricht zu dem Thema habe ich jede Seite einmal komplett durchkritisiert. Ich halte aber niemanden davon ab, da rauszugehen und zu sagen, ich finde das, ich bin trotzdem der Meinung, dass das richtig ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die Leute darüber nachdenken und daran ihre Position schärfen, habe ich was gewonnen. Wenn die Leute, die bisher noch nie darüber nachgedacht haben, auf dem Weg sind, das für irgendeine Variante davon für sich für richtig zu erkennen, habe ich auch schon gewonnen. Falsch gemacht habe ich es, wenn alle rauskommen und meine Meinung haben. Ja, also.
Wieso, dann kriegen doch alle Neins?
Nee, eben nicht.
Nee?
Weil Meinungen dürfen wir, dürfen wir auch nicht bewerten. Also ich stelle Meinungsfragen, die darf ich ja nicht bewerten.
Du bewertest so, Argumentationen.
Ich bewerte die Argumentationstiefe, richtig. Ja, wobei ich dann den Leuten vorher schon immer sage, es geht nach der Argumentationstiefe, von der ich weiß, dass sie leisten können. Es ist nicht ihr Ziel, mich zu überzeugen, das kriegen sie eh nicht hin. Ja, weil es ist halt auch unfair. Kontroversitätsgebot ist genau das. Also man muss halt alle Seiten eines politischen Problems kontrovers darstellen. Auch da wieder. Hallo, ich habe lange Haare, trag Hippie-Klamotten, ja, und so weiter. Meine Schülerschaft weiß definitiv, auf welcher Seite ich stehe.
Ist kaum zu erkennen, auf welcher Seite du stehst.
Richtig. Es ist aber nicht meine Aufgabe. Also in dem Originaltext zum Beutelsbacher Konsens steht das auch schön drinne. Wenn es um politische Inhalte geht und man die überwältigungsfrei kontrovers darstellt, tritt die persönliche Meinung der Lehrkraft zurück, weil um die geht's überhaupt nicht. Ja.
Deshalb heißt, selbst wenn ein Lehrer zum Beispiel, was die AfD jetzt auch viel kritisiert, seine eigene politische Meinung einfließen lässt im Unterricht, bei der Diskussion von aktuellen politischen Themen, dann ist das sogar noch Teil des Politikunterrichts. Er darf halt nicht überzeugen, beziehungsweise die Schüler überfordern mit seiner eigenen Meinung, sondern muss dazu anregen, dass die Schüler ihm Gegenargumente bringen, beziehungsweise eine Diskussion entsteht.
Genau, also ich weiß ich, wenn wir über Sozialstaat reden, sage ich dann immer, liebe Leute, ja, bei dem Geld, was ich verdiene, ja, alle Sachen, die für mich gut wären, sozialstaatlich, sind definitiv für euch schlecht. Also bitte überlegt euch, was ihr haben wollt, ja, und fragt nicht mich, was ich haben will. Gleichzeitig zum Beispiel ist meine Schülerschaft total erstaunt darüber, dass ich sage, ich zahle gerne Steuern. Wenn ich dann dahinterher schiebe, entschuldigen Sie bitte, ich werde durch Steuern bezahlt, das ist eh nur eine Querfinanzierung, dann fangen sie alle an zu lachen, ja. Aber, ne? Und gleichzeitig weiß ich aber auch zum Beispiel, wir haben hin und wieder so neoliberale Schülerschaft, gerade in den Wirtschaftsklassen sitzen, die kommen mir dann immer mit Chancengleichheit und so. Ja, mit so FDP-Rhetorik, wo ich dann sage, ja, aber jetzt schauen Sie mal, in welcher Position Sie sind, jetzt überlegen Sie sich mal, ob Ihnen das jetzt hilft. Ja, in Ihrer aktuellen Interessenlage sollten Sie nicht Leute wählen, deren Interesse ist, Sie in dieser Interesse, Sie nicht hochzukommen zu lassen. Sie sollten die wählen, die Ihnen dabei helfen, hochzukommen. Wenn Sie oben sind, können Sie immer noch Ihr Gewissen verlieren. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, das Schülerorientierung ist dann das dritte Ding. Also man soll halt immer gucken, ja, dass die Schüler ein politisches Urteil schaffen. Das sind die drei Aufgaben des Politikunterrichts. Und das Schöne ist, die sind inhaltsneutral. Ja. Es ist vollkommen irrelevant. Ich mache auch Nazi-Argumente. Da haben wir überhaupt kein Problem mit. Ja.
Was sind Nazi-Argumente?
Naja, also, was weiß ich, wenn wir über demografischen Wandel sprechen, dann sage ich, naja, meine Damen und Herren, die AfD sagt ja, wir können den demografischen Wandel dadurch aufhalten, dass mehr deutsche Frauen deutsche Kinder kriegen. Das ist ein valides Argument. Not gonna happen, aber es ist halt ein valides Argument. Ja, und dann stelle ich halt die Nachfrage wie machen wir das jetzt? Und ja, worauf dann die Schülerschaft schnell drauf kommt, dass wir irgendwo auf der Höhe von wir verbieten Pille und Kondome sind. Ja, oder so? Also auf dem Rückschritt.
50% deiner Schüler nicht so toll.
Ist über 50%. Die andere Hälfte weiß auch, was das für sie bedeutet. Ja. Genau, also ne, die winken dann halt alle ab, ja, weil sie gleichzeitig wissen, ja, ich habe hier doch keine Lebensgestaltung mit Familie in den nächsten 20 Jahren. Also das spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle. Und deswegen, politische Bildung hat eigentlich das Ziel, dass die Leute über ihre Position reflektieren und gleichzeitig genug Wissen über das politische System haben, um das irgendwie für sich selber zu beschließen, wie gestalte ich jetzt Politik für mich. Ja, so. Und dann kommt halt der zweite Teil, den wir machen. Der zweite Teil ist halt Inhalte. Ja, also ich rege mich ja immer köstlich darüber auf, wie wenig auch der durchschnittliche Journalist und so weiter darüber weiß, wie Politik funktioniert. Das ist immer geil. Ja, das ist was sie alles für Ideen haben. Ja, und was sie alle für Annahmen machen. Das finde ich immer total super. Und ich mir dann so denke, mal Leute, habt ihr da mal reingeguckt?
Na, zum Beispiel.
Habt ihr das mal gelesen?
Was stört mich am meisten an bestimmten Journalisten? Welche Annahmen stören dich am meisten?
Also mein Pet-Peeve ist zum Beispiel die fälschliche Verwendung des Wortes Rechtsstaat. Das ist eine relativ einfache Sache. Das machen Politiker wie Journalisten eigentlich komplett falsch. Ja, die volle Härte des Rechtsstaats wird ja immer als Begriff benutzt und dann wird halt immer gesagt, naja, damit meinen wir die volle Härte der Justiz.
Ja, aber das ist was anderes.
Der Rechtsstaat ist ja genau das Gegenteil. Der Rechtsstaat ist das Prinzip, dass sich gefälligst Justiz, Exekutive und alle an die Gesetze halten und die Legislative sich gefälligst ans Grundgesetz hält. Ja, mit der vollen Härte des Rechtsstaats müssen wir hauptsächlich Leute freisprechen, die wir eigentlich überwachen und verknacken wollen.
Ja, weil der Rechtsstaat dazu da ist, die zu schützen vor staatlichen Eingriffen, die am ehesten Opfer von staatlichen Eingriffen werden könnten.
Oder aber der große Klassiker ist halt das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Schutzrecht gegenüber dem Staat. Ja. Ich darf halt sagen, ich finde die Politik der Bundesregierung scheiße, ohne dafür in den Knast zu gehen.
Die meisten Grundrechte sind Schutzrechte gegenüber, also des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat, aufgrund unserer historischen Erfahrung.
Ja, nee, das ist die Idee einer Verfassung. Ja, wenn Bürger auf gleicher Ebene, wir Bürger stehen auf gleicher Ebene. Ja, die Aushandlung, wie Bürger miteinander umgehen, das steht im bürgerlichen Gesetzbuch und im Strafgesetzbuch und ähnliches und ist verhandelbar. Aber im Grundgesetz steht nur drin, welche Rechte wir gegenüber dem Staat haben. Und diese Rechte haben dann auch nicht nur Bürger, sondern die haben auch zu größten Teilen alle Menschen in dem Land. Ne? Also es gibt ein paar, die hast du nur als mit deutscher Staatsbürgerschaft.
Also es gibt Bürgerrechte paar, und dann gibt es aber auch allgemein gültige jedermanns Menschenrechte.
Und das ist da so die Idee dahinter, ja. Oder auch so ein Klassiker, wenn die Leute nicht verstehen, dass im Bundestag gearbeitet wird, wenn keiner da ist. Ja.
Was? Das Plenum ist leer, also arbeitet da keiner.
Ja, nee, ganz im Gegenteil. Ja, ja, oder ich weiß, ich habe vor einiger Zeit bei dir auch den Kommentar hinterlassen zum Thema, warum Ausschusssitzungen nicht öffentlich sein sollen. Ja?
Ja, also ich bin ja der Meinung, ein paar mehr öffentliche Ausschusssitzungen wären vielleicht nicht schlecht, aber ich verstehe dein Argument, dass die AfD dann da aus einer Selbstdarstellungssache machen würde, wobei es das die Folge wäre, dass der Ausschuss mehr dazu kommt zu arbeiten.
Nee, tut er nicht, weil es ist nur Selbstdarstellung.
Ja.
Und das Problem ist ja, Politik ist Kuhhandel und Kuhhandel in der Öffentlichkeit ist eine scheiß Idee.
Ja gut, ich gebe dir recht. Das Argument ist natürlich sehr valide.
Also das ist... Wir kämen zu gar nichts mehr. Jeder Parteipolitiker wäre gezwungen, die ganze Zeit auf seinen Positionen zu verharren. Case in point, Jamaika-Verhandlung. Guck dir an, wie das da war. Das wurde alles über die Öffentlichkeit gespielt. Und das heißt, dass keiner irgendwie die Tür zumachen konnte und sagen könnte, so können wir jetzt mal Butter bei die Fische. Wie machen wir das denn jetzt?
Ja, aber das ist ja jetzt eine ganz andere Ebene. Wenn Politiker verhandeln über einen Koalitionsvertrag und von vornherein eigentlich feststeht, also der Politiker will gar nicht in die Regierung, der macht das jetzt nur zur Show und dann wirklich alles durchstecken, dass das nicht funktionieren kann, das ist einfach nur schlechte Politik. Da wird schlechte Politik.
Ja, siehst du, hier in Bayern haben sie innerhalb kürzester Zeit einen wunderschönen Koalitionsvertrag in der verschlossenen Türen zusammengeschossen.
Naja, weil da der Wille dazu da war, den auch hinzukriegen.
Und weil in Bayern das eine harte Deadline bei sowas gibt.
Ja, irgendwie 3 Wochen nach der Wahl oder so.
Ja, sechs Wochen oder so. 6 Wochen nach der Wahl muss eine neue Regierung stehen, sonst Neuwahlen. Klatsch. Oh, im Übrigen, ne, diese bayerische Verfassung, in der das drin steht, die hat großflächig die SPD geschrieben.
Ja, das war übrigens die erste Regierung in Bayern, war?
Ja, die einzige SPD-Regierung war die erste.
Gut, dass die meisten davon schon tot sind. Die würden jetzt, glaube ich, alle weinen, wie es der SPD in Bayern geht.
Nö, das war abzusehen. Naja, und das ist die Aufgabe politischer Bildung. Politische Bildung soll halt einmal die Leute informieren, wie funktioniert das politische System, und auf der anderen Seite dazu bringen, sich die Frage zu stellen, was wollen wir denn und wie gestalten wir das? Weil das willst du in der Demokratie haben. Ich habe ein großes Problem allerdings damit, dass Menschen, die jetzt gerade irgendwelchen Rechtspopulisten in die Finger gehen und so weiter, dass man denen immer unterstellt, dass ihnen politische Bildung fehlt.
Ich kenne da einen bestimmten Podcast, der sich immer darüber aufregt, dass die Menschen zu ungebildet seien und man müsste ihnen ja mal politische Bildung verschreiben.
Ja, aber das Problem ist, die politische Bildung hilft dir dabei nicht.
Nee, glaube ich auch
nicht. Weil, naja, wir haben gerade erörtert, dass es nicht meine Aufgabe ist, dich zu einem Linken zu machen.
Ja, aber ich glaube, einige sehen das als politische Bildung als Aufgabe. Dass politische Bildung, die eine bestimmte Weltsicht vorzugeben hat.
Und ja, aber das ist Staatsbürgerkunde.
Ja, aber das sehen einige als Aufgabe von politischer Bildung an, und das ist total falsch.
Also das Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist halt freiheitlich.
Ja.
Und wir haben klare Grenzen auf jeder Seite des Extremismus, und diese klaren Grenzen ziehen wir auch als Staat. Und die zieht auch der Staat. Das kann ja sein, dass es auf der rechten Seite ein bisschen, auf dem rechten Auge ein bisschen blinder ist, aber generell zieht er das doch. So. Und ansonsten ist es halt legitim. Ich finde halt, Konservative habe ich nie verstanden. Ja, also ich werde das wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen in meinem Leben, wie die ticken, ja, weil ich mir dann so angucke, wir haben eine Faktenlage und du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich fühle mich damit aber nicht wohl. Ja, also das ist aber eigentlich eine Frage, ob du ein Fan des wissenschaftlichen Prinzips bist, nämlich der Falsifizierung anhand von Fakten, oder nicht. Ja, du kannst halt auch Fan von glaubensorientierten Prinzipien sein, dann findest du das anscheinend gut. Ja,
wir glauben, die Armut geht zurück, wenn alle nur mehr arbeiten.
Ja, das ist ja noch ein komplexer Glaube, ja. Wenn sich irgendwie Herr Gauland hinsetzt und sagt, er ist nicht davon überzeugt, dass der Klimawandel menschengemacht ist, die Faktenlage ist relativ eindeutig, ja. Bitte, natürlich, und er darf das auch formulieren, und es darf Menschen geben, die das für sich für richtig erkennen. Und diese Menschen dürfen auch wählen. Ich möchte ja an der Stelle darauf hinweisen, dass wir mit dem Argument, dass nur Leute, die ausreichend politisch gebildet sind, dass sie wählen gehen dürfen, dann gehöre ich zu einer Gruppe von, weiß ich nicht, 20.000 Erlauchten in Deutschland. Ja,
ja, aber wer entscheidet das denn? Ich meine, das ist ja dann die nächste Frage. Ja, wer entscheidet, wer genug gebildet ist? Da sind wir in einer ganz anderen politischen Welt.
Das ist nicht Aristoteles, das ist Platon. Ne?
Ja.
Platon hat schon gesagt, und Platon ist der Vorreiter der totalitären Diktaturen. Platon hat gesagt, es gibt drei Arten von Menschen: die mit der Kohleseele, die mit der Stahlseele und die mit der Goldseele. Die mit der Kohleseele, das sind die meisten, die haben gefälligst zu arbeiten, weil das können sie am besten. Die mit der Stahlseele verteidigen das Land und sind die Wächter, weil dafür sind sie am geeignetsten. Und die mit der Goldseele, das sind die Philosophen, und die regieren, weil das sind die einzigen, die das Licht gesehen haben und eine Ahnung haben, und der Rest hält besser die Fresse, weil die haben ja eh keine Ahnung.
Wozu übrigens Frauen und nicht Großgrundbesitzer und nicht Steuerzahler gehören, also ungefähr.
Nee, das war bei Platon gar nicht das Problem. Der hätte da nicht so ein Problem mit gehabt. Du hättest an jeder Position irgendwelche Seelen haben sollen. Das mit nicht Frauen und so war so ein generelles attisches Ding, ja, also. Ja. Man musste Vollbürger sein, ja, sonst wurdest du nicht ernst genommen, wurdest auch von Aristoteles nicht ernst genommen. Die Idee können wir gerne haben, sie ist nur zutiefst undemokratisch. Wir müssen als Demokratie halt einfach mal, ja, müssen wir irgendwie Nazis aushalten können. Und wir müssen mit ihnen in den Diskurs treten.
Ja,
und,
aber du weißt ja, manche kriegen da schon Husteln, wenn du sowas sagst. Ich bin ja auch dein Vertreter davon, zu sagen, Ja, bestimmte politische Meinungen muss eine Demokratie auch aushalten können. Vor allem eine wehrhafte Demokratie ist auf sowas eigentlich gut vorbereitet. Und wenn ja, man so tut, als ob man das löst, indem man bestimmten Menschen einfach das Wahlrecht entzieht, weil man der Meinung ist, sie sind nicht politisch gebildet genug, dann,
ja, du kannst
dann
ja das
spricht man der Demokratie sagen, das Funktionieren ab.
Nee, das Schöne ist, dass du dann ja sagen musst, dass die Leute, die das fordern, dass wir denen auch das Wahlrecht entziehen, weil die haben ja auch nicht genug politische Bildung. Ja. Also das ist so, das beißt sich ja in den Schwanz. Das Problem ist immer noch, an den extremen Enden gibt es halt Leute, mit denen lohnt es sich nicht zu diskutieren. Das ist immer noch so. Also das sieht auch das sieht auch so die freiheitlich-demokratische Grundordnung so. Und das gilt für rechts wie links Extreme. Ja, das ist, brauchen wir nicht drüber reden eigentlich. Aber ansonsten funktioniert das hier alles nur über Diskurs. Ja, und Gegenrede ist weitaus stärker als Prinzip, als Sprechverbote. Ja, und wenn du halt auf jemanden triffst, der unheilbaren Blödsinn erzählt und wo du weißt, den krieg ich argumentativ nicht mehr eingefangen. Der ist komplett verbohrt, die Person, das war es durch. Dann spart dir halt die Energie. Ja, aber das Gemeinwesen ist halt auch für den da. Ja, also auch Reichsbürger dürfen in deutsche Krankenhäuser. Auch wenn die von der Deutschland GmbH geführt werden.
Auch wenn sie von Leuten bezahlt werden, die irgendwie Personal der Deutschland AG sind.
Ja, wir müssen das müssen wir so ein bisschen ertragen können. Und auf der anderen Seite ist eine gute Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Leute da nicht abdriften, halt mal politische Bildung in größerem Maße wieder diskursiv irgendwie zu machen. Ja, also das ist dann auch immer die Sache. Politische Bildung hier in Bayern wurde in den letzten 5 Jahren immer mehr eingestampft, es wird immer weniger. In anderen Bundesländern geht's noch. Gleichzeitig gibt's aber auch relativ wenig Lehrer, die das dann wirklich studieren und die das machen. Also, weiß ich nicht, als ich damals war, war die Warteliste 10 Leute lang, ja. Für ganz Bayern. Echte Sozialkunde-Lehrer, Englisch-Sozialkunde, gab's nicht mehr. Und das ist halt ein Problem, ja. Tatsächlich politische Bildung zu machen, ist dann eben auch immer schwieriger, weil du in einer komplett kommunikativ dissoziierten Gesellschaft bist. Also ich finde das immer lustig, ich war jetzt letztens irgendwie auf so einem Berufsschullehrerkongress und da ging es um Fake News und dann saßen da Leute im Raum und haben so getan, als würde die Jugend noch Facebook benutzen. Und ich war erstaunt, da habe ich gesagt, Leute, also ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich habe 5 Sozialkundeklassen, die habe ich alle gefragt, sind 120 Leute, ja, die benutzen alle Facebook nicht mehr. Ja, die benutzen gerade so WhatsApp und Instagram. Also auch Facebook, aber anders, ne? Mhm. So, die benutzen auch nicht Twitter. Und dann saßen die alle da und sagten, ja, meine Schüler tun das schon. Dann dachte ich mir, ja, das glaubst du, du Nase. Ja, also der Zug ist weg. Ja, die Vorstellung, die darüber herrschen, wie Diskurs in dieser Gesellschaft stattfindet, ja, Kommunikation findet in den Kommentarsektionen von Instagram statt und in den Kommentaren von YouTube, aber auch da nur noch sehr partikulär und du musst jetzt als Politiklehrer musst du irgendwie versuchen, die alle zusammenzubringen. Ja, du bist dann in diesen 45 Minuten Politikunterricht, bist du der vereinende Faktor und musst immer sprechfähig sein. Ja, wenn dir jemand um die Ecke kommt, der Herr Brandt, was sagen Sie dann irgendwie zu Herrn Maaßen? Und dann lachst du halt 5 Minuten zynisch und dann sagst du, naja, also kann man doch an der Faktenlage erkennen, dass Herr Maaßen anscheinend dringend AfD-Politiker werden wollte.
Er wollte vor allem dringend gefeuert werden.
Ja, weil dringend gefeuert werden. Da muss man ehrlich sagen, das hat Seehofer eigentlich aus meiner Sicht schlecht gemacht. Ich hätte den Typen halt echt, ich hätte gesagt, ja, sie werden jetzt Abteilungsleiter für diese Besenkammer. Und wir zahlen ihnen nur B5 oder so, ja, damit sie in dieser Besenkammer bleiben. So lange, bis sie pensioniert werden.
Also hier schiebe ich mal schnell den Fall Maaßen ein. Hm? Ich fand es ja interessant, dass Seehofer gesagt hat danach, er sei menschlich enttäuscht. Wo ich mich frage, wo genau war er denn Politiker? Wann hat er denn mal mit Verwaltungs- oder politischen Beamten zu tun gehabt? der Typ wollte seinen Job offenkundig nicht mehr weitermachen. Und Seehofer dachte, er tut ihm da einen Gefallen. Und dass ein politischer Beamter was ganz anderes ist als seine politischen Freunde, die von Seehofer, dass er das nicht zusammenkriegt, ist echt erstaunlich als Innenminister.
Der war vorher nur bayerischer Ministerpräsident.
Ja, da ist alles irgendwie über politische Freundschaften und Netzwerke an Jobs vergeben.
Also die Implikation, dass das hier alles Filz sei, die weise ich jetzt zurück.
Ja, ich glaube, durch den Filz kann man nicht da hoch warten.
Nein, das ist nicht alles Filz. Manches ist auch Mafia.
Das
ist jetzt eine böse Unterstellung. Im Zweifel kriegen wir jetzt Ärger mit der Mafia. Also bitte vergleichen Sie das nicht mit der CSU. So kriminalitätsgeneigt sind wir nicht. Aber das ist halt Maßen. Ja, solche Fragen kriegst du aber. Ich weiß nicht, ich bin sehr lustig. Ich habe eine Wirtschaftsklasse, da ist jemand drin, der ist halt standfest neoliberal. Der mag
wie kommst du an jemanden, der standfest neoliberal ist, mal ganz ehrlich?
Was? Naja, der wird halt vor mich hingesetzt, also ich bin jetzt nicht
ausgesucht. Du bist doch Lehrer an der Berufsschule, oder?
Berufliche Oberschule, ja, aber wenn du das richtige Familienumfeld hast, dann passiert das.
Okay. Welches Familienumfeld ist denn da ausschlaggebend?
Das Problem ist jetzt natürlich, ich kann jetzt nicht in Details über Schülerschaft gehen. Ja,
sorry.
Also, ich kann das relativ neutral ausdrücken, das ist halt einfach ein Familienumfeld, in dem so wirtschaftliche Logiken für einen positiven Wert gehalten werden. Und das hast du immer wieder. Ich habe immer wieder, gerade in den Wirtschaftsklassen sitzen Leute vor mir, die sagen, sie möchten dringend Management studieren, sie möchten ganz viel Geld verdienen und sie möchten irgendwie reich werden und die Welt hat nur auf sie gewartet, während nach ihrem BWL-Studium werden sie mit Gold überschüttet oder so. Keine Ahnung. Ja, also die haben ja solche Vorstellungen. Und die haben dann meistens auch das Kool-Aid getrunken. Ne? Also in dem Fall wurde mir halt erklärt, Chancengleichheit ist das Beste, wie man einen Sozialstaat baut. Und dann habe ich halt dagegen gehalten, ja, aber wenn sie Chancengleichheit meinen, müssen sie auch dieselben Startbedingungen für alle haben, sonst haben die ja nicht die gleichen Chancen.
Ja. Und was haben sie
dann
dazu
kam gesagt? Aber ja, das war geil, dann wurde das total entrüstet, aber wenn meine Eltern mir einen Vorteil verschaffen und ich an eine Privatschule gehen kann, dann ist das doch okay. Und dann rief jemand aus der Klasse, dass das keine Gleichheit mehr ist. Ja, das musste ich nicht mal mehr machen, da war schon alles zu spät, ja. Das nächste Beispiel war dann irgendwie, Leistungsprinzip. Ja, also wenn wir über das Leistungsprinzip in Deutschland reden, stelle ich mir die Frage, wer leistet am meisten fürs Gemeinwohl? Ja, und dann werden mir halt die ganzen sozialen und Pflegeberufe aufgezählt und dann frage ich immer, und wie viel verdienen die? Und die Schülerschaft immer so, nichts. Sozialwesensklassen kennen das aus erster Hand, die haben Praktika in dem Bereich gemacht. Ja, da rennst du offene Türen ein mit solchen Fragen. Aber auch in den Wirtschaftsklassen, in den Technikklassen, die kennen das alle. Und dann fragst du so, gucken wir uns mal an, wer viel Geld verdient. Irgendwelche Bankstore-Manager und so. Sag ich, tun die jetzt was für die Gesellschaft? Übrigens besagter neoliberaler Schüler hat gegenüber mir das Argument zu machen, dass ja die Gebrüder Albrecht gut für die Gesellschaft gewesen wären, weil sie haben ja billig Essen rangeschafft.
Echt jetzt?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und dann stellst du dich jetzt als guter Sozialkundelehrer, habe ich mir hingestellt und habe gesagt, sehen Sie, das Problem ist natürlich, dass das auch dazu geführt hat, dass viele Leute viel weniger Geld verdient haben, weil sie können ja problemlos denen weniger Geld geben, wenn das Essen billiger ist. Und wir haben noch nicht darüber geredet, dass die industrielle Landwirtschaft unser Land kaputt und die Umwelt kaputt macht. Und dann hat er keinen Spaß mehr an mir gehabt. Aber das ist meine Aufgabe da. Ja, das ist den Leuten halt die Luft rauszulassen. Ja, das zweite Beispiel übrigens für Reiche, die was Tolles gemacht haben, waren dann irgendwie so, ja, Versicherungen sind doch gut. Da habe ich gesagt, das ist halt ein Geschäftsmodell, ne? Also wenn das kein Geschäftsmodell wäre, dann wäre es ja in Ordnung. und dann geht da auch wieder die Luft raus, ne? Also du kannst dann halt in den Diskurs treten. Bringt das mir an der Stelle was, das weiß ich nicht, aber die Person hat auf jeden Fall einmal ihre Weltstruktur und ihre Weltkonstruktion hinterfragt bekommen und Irritation ist an der Stelle wichtig.
Ja, das Weltbild durcheinander geworfen.
Ja, und das hilft ja schon mal. Und deswegen bin ich dann halt auch dagegen, sich hinzustellen und zu sagen, das sind alles Nazis und das sind ja, Neoliberale, das sind alles Scheiße und so. Das funktioniert halt nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, den Leuten irgendwie in die Hand zu geben. Ja, und ich sage dann halt auch zu solchen Leuten, also klar, sie können diese Meinung haben, das ist vollkommen legitim. Sie können das auch als allgemeines Prinzip haben wollen, aber überlegen Sie sich bitte, ob Sie das tatsächlich in Ihrer sozialen Position haben wollen. Ja? Mhm. Also ich habe überhaupt kein Problem mit einem neoliberalen Deutschland. Ja? Ich bin Lebenszeitverbeamtet mit A13.
Ja.
Ja.
Das ist für deine persönliche Lebensplanung jetzt kein Problem.
Ja, genau. Mir ist es scheißegal. Also mir könnte es ja echt scheißegal sein. Ja, aber es ist halt für die Schülerinnen und Schüler nicht scheißegal. Weil die wären ja irgendwas.
Ja, und wahrscheinlich und, nicht auf Lebenszeit verbeamteter Lehrer in Bayern.
Naja, manche möchten das genau mit dem Argument werden, aber das ist auch wieder in Ordnung. Ja. Jenseits der Tatsache, dass ich dann der Meinung bin, dass das schlechte Lehrer sind, aber das ist nochmal eine andere Sache und das ist eine andere Diskussion. Und das ist, die politische Bildung ist halt nicht ein Allheilmittel für gesellschaftliche Probleme, ja? Sondern sie ist die Grundlage dafür, dass wir unsere gesellschaftlichen Probleme zivilisiert lösen können, indem alle wissen, welche Problemlösungsmechanismen wir haben, nämlich Politik. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum ob die Leute zu wenig politische Bildung haben, dann muss ich sagen, das sieht man eher daran, dass es ein grundlegendes Misstrauen aller Beteiligten gegenüber politischen Prozessen gibt. Wir haben überhaupt kein Problem, wenn Leute Misstrauen gegenüber Politikern haben. Das sollte man haben. Ja, das ist eine kriminalitätsgeneigte Zunft. Aber dass es kein Vertrauen in den Prozess gibt. Ja, dass ich hatte letztens irgendwie auch jemanden vor mir sitzen, der sagte dann zu mir, ich kriege doch nie BAföG, als ob das der Staat mir Geld geben würde. Ich sagte, doch, natürlich, da gibt es einen Prozess. Natürlich kriegen Sie BAföG. Ja, ich kenne ungefähr Ihren finanziellen Hintergrund, das geht, dann kriegen Sie BAföG. Es gibt halt Regeln. Ja, und in die sollte man auch Vertrauen haben. Und das ist ein Vorwurf, den muss ich an der Stelle auch gegenüber der progressiven linken Seite erheben, dass viel zu viele Leute viel zu wenig Vertrauen in die Prozesse haben. Ja,
Na, meinst du, das Vertrauen in die Prozesse ist hauptsächlich deswegen verloren gegangen, weil kein Vertrauen mehr in die Politiker herrscht? Oder aufgrund der Tatsache, dass Angela Merkel 18 Jahre unter anderem auch Bundeskanzlerin war und wenig innenpolitische Prozesse waren, die man nachvollziehbar spüren konnte im eigenen Leben? Weil eins kann man sagen, sie hat innenpolitisch, außer die großen Sachen wie zum Beispiel, also jetzt gehen wir aus der Atomkraft raus und demnächst auch oft aus der Kohle und aber trotzdem ist ja die Schere zwischen Arm und Reich größer geworden. Und das ist ja ein wirklicher Einschnitt. Und wenn da politisch nichts passiert und darum hat sich wirklich keiner gekümmert, dass dann die Frage, ob der politische Prozess noch funktioniert, durchaus legitim ist.
Der politische Prozess funktioniert doch trotz Angela Merkel oder der hat auch während Angela Merkel funktioniert. Es ist doch nicht so, als wurden da 12 Jahre lang keine Gesetze geschrieben. Es wurden auch Gesetze verhandelt. Ja, erzählt's mir doch alle keinen Scheiß. Ihr habt nur nichts davon mitgekriegt, weil ihr euch alle habt einwickeln lassen. Aber das ist doch, also und das ist dann immer noch kein Problem der politischen Bildung im Zweifel, ja. Sondern die politische Bildung kann sich nur hinstellen und kann sagen, meine Damen und Herren, Sie haben Mitwirkungsmöglichkeiten und Sie dürfen mitwirken. Und wenn ein Großteil der Leute sich dafür entscheidet, diese Mitwirkungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, was soll ich denn machen? Ja, es ist mir verboten, Leute auf Demos zu prügeln. Ja,
so was tatsächlich ein Skandal.
Was tatsächlich traurig ist, ist natürlich, dass das Bewusstsein für diese Mitwirkungsmöglichkeiten tatsächlich gar nicht so stark vorhanden ist, wie ich es gerne hätte. Darüber können wir gerne reden und das ist dann wieder ein Problem politischer Bildung und da können wir mehr Raum für politische Bildung haben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ja, zu sagen irgendwie, ja, die Leute hatten keine Chance. Ja, und die Prozesse haben alle funktioniert. Die Prozesse haben so gut funktioniert, dass es den Leuten nicht mehr aufgefallen ist, wie gut die Prozesse funktionieren. Ja, es fällt nicht mal mit einer AfD in allen Landtagen und im Bundestag fällt den Leuten nicht mal auf, dass das entgegen sämtlichen Geschreibe und Geschreie aller Seiten dieses Land nicht einen Millimeter gefährdet ist.
Doch, ja? Die AfD ist in 16 Landtagen, das ist eine Gefahr an
sich. Nein, das ist keine Gefahr an sich.
Doch.
Das ist halt Quatsch. Wenn die in 16 Landesregierungen sind, ist das eine Gefahr an sich. Und dann ist es immer noch keine Gefahr. Ja, also es tut mir ja echt leid. Klar, man sollte die nicht unterschätzen und die sind sehr gut darin, den Diskurs in der Gesellschaft in Richtungen zu verschieben, wo wir ihn nicht hinhaben sollen. Und da müssen wir diskursiv dran arbeiten. Das ist vollkommen okay. Aber irgendwie den Untergang Deutschlands herbeizubeschwören wegen dieser Nasen, das ist doch das, was Björn Höcke am liebsten möchte.
Ja.
Ja?
Also und mir macht eher Angst, dass die AfD tatsächlich den Diskurs im Bundestag jetzt bestimmt, im Plenum.
Ja, aber auch nur, weil die Politiker kein Mittel haben. Und da sage ich, das Standardmittel ist, ignoriert die Idioten doch einfach.
Ja, aber es sind doch viel schönere Videos und Bilder, wenn Cars die AfD anschreit.
Ja, klar, ich kann mir immer besser auf die Schulter draufklopfen lassen, wenn ich irgendwie eine Hasstirade gegen die bösen Rechten mache. Ja, das wollen die nur. Ja. Diese Leute nicht zu legitimieren, ist vielleicht eine bessere Idee. Es tut mir ja leid. Ja. Ich finde da eigentlich die Art, wie zum Beispiel Regierungen, Landesregierungen und auch die Bundesregierung mit kleinen Anfragen umgeht, finde ich da viel, viel besser, ja. Die schreiben dann halt immer lapidar irgendwie rein, ja, gibt's nicht, ja. Ja, das sind die Leute, die ihr vertretet, ja, wie war das letztens mit, ja, antisemitische Straftaten, wie viel, war das Sachsen oder Sachsen-Anhalt, wo sie gefragt haben, wie antisemitische Straftaten, wie viel wurden von Ausländern, wie viel wurden von Deutschen?
Ja,
und dann kam zurück, ja, wir hatten so und so viele antisemitische Straftaten, wurden alle von Deutschen verübt? Ja, das ist doch selbstoffenbarend. Ja, da muss man doch hinten an diese kleine Anfrage und an das Parlamentsprotokollsystem musst du doch nur einen Journalisten hinstellen, der das regelmäßig veröffentlicht. Ja, mehr Selbstdesavouierung gibt es doch gar nicht. So, aber Reden im Landtag und Anerkennung dieser Nasen funktioniert nicht. Ja, sondern ich habe letztens irgendwie im privaten Kontext darüber geredet, weil ich mir irgendwie meinte, weil es dann irgendwie gegen die AfD reden. Und ich sagte, ich möchte es eigentlich nicht, ich möchte für die freiheitlich-demokratische Grundordnung reden. Und dann hat mir jemand gesagt, naja, aber dann redest du ja gegen die AfD. Sag ich, ja, aber ich rede nicht über sie. Ja, sondern ich mache halt die Betonung auf der anderen Seite. Und das ist dann auch wieder eine Aufgabe, so einen Diskurs den Leuten nahezubringen. Ja, dass sie feststellen, oh Gott, eigentlich geht es mir hier richtig gut, ja. Und eigentlich habe ich irgendwie einen Einfluss darauf, wie das hier funktioniert. Und das ist irgendwie dann auch wieder dieser Kernpunkt politische Bildung. Ja, also eine Diskursfähigkeit herstellen und gleichzeitig auch ein Wissen herzustellen, um zu wissen, um Politik zu deuten. Kennst du den dreifachen Politikbegriff?
Nee. Das ist jetzt bestimmt eine Bildungslücke, aber so spontan kann ich nicht sagen.
Nee, das ist überhaupt kein Problem, weil die werden wir jetzt füllen. Im Englischen gibt es drei Begriffe für Politik, weil die Engländer haben sich ja ein bisschen erobern lassen und haben deswegen ein paar Wörter mehr. Und zwar das Wort Policy, Politics und Polity. Ja. So, und Polity ist das, was wir in Deutschland als Verfassungsrahmen so uns vorstellen können. Ja, also es ist der Rahmen, in dem die politische Ordnung, sowas wie Verfassung und so. Mhm. Ja. Policy ist der politische Inhalt. Das ist sowas wie konservativ, nicht konservativ und so weiter. Und Politics ist der Streit zwischen den Politikern, also der Prozess.
Okay, also so das Tagesgeschäft.
Genau, und ich schließe mich da dann an der Stelle jetzt auch zum Beispiel dem Aufwachen-Podcast an, die regelmäßig beklagen, dass es eigentlich nur noch um Politics geht. Es geht nur noch um die soziale Interaktion von Politikern. Hm. Und nicht mehr um Inhalte. Ja, und ganz selten mal um Verfassung. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm, dass es selten um Verfassung geht. Ich glaube, wir sind in einem ganz schlimmen Zustand, wenn wir in Deutschland regelmäßig über Verfassungsrealitäten reden müssen. Aber weil solange alle glauben, dass sie unverhandelbar sind und halbwegs für richtig anerkennen, ist alles in Ordnung. Also es ist bei weitem nicht schlimm oder so. Ja? Wir haben nicht größere Mengen der Leute auf der Straße stehen, die sagen, nieder mit dem Grundgesetz.
Oh, ich glaube, dafür kriegst du auf absehbare Zeit gesund so keine Mehrheit.
Nee, da kriegst du auch keine Mehrheit, weil das Grundgesetz garantiert ja komischerweise auch den Rechten, dass sie Rechten sein dürfen.
Eben. Hm. Wenn man jetzt Umfragen zum Beispiel sich anguckt in West- und in Ostdeutschland, dann kann man sehen, dass die Zustimmung zum demokratischen System generell so um die 80-85% liegt. Ich meine, man kann sagen, diese 15%, aber das sind jetzt keine Werte, die groß die Demokratie gefährden oder die Verfassung.
Ja, also das ist übrigens auch ein guter Punkt, politische Bildung, dass die Leute sowas erkennen, ja. Hm. Also das sind glaube ich so zentrale Fragen. Wie gesagt, naja, wir müssen halt den Rechten, muss man halt argumentativ begegnen, aber das lerne ich dann halt auch nur in der Schule, im Politikunterricht im Zweifel, von einem guten Politiklehrer. Und das ist dann die zweite Sache. Ja, und nein, ich ziehe mir gar nicht erst an, ob ich einer bin.
Kann ich dir mal eine Story über einen schlechten Politiklehrer erzählen?
Oh, please tell.
Ich war ja auch mal in der Schule, auf einem Gymnasium, da gab es wie gesagt politische Bildung und wir hatten zwei PB-Lehrerinnen. Die eine hat drei Klassen gekriegt und die andere eine. Die eine gekriegt hat, da war ich drin. Und die Frau war ziemlich gut. Und die drei gekriegt hat, die war nebenbei auch Sportlehrerin, die hat mit den Schülern hauptsächlich Yoga gemacht und irgendwelche buddhistischen Tempel besucht.
Das ist nicht ihre Aufgabe?
Nee, und die meisten haben versucht, von den Eltern, als das rauskam, die loszuwerden. Problem war, rate mal.
Weiß ich nicht.
Auf Lebenszeit verbeamtet. War die Freundin...
Ja, das ist immer das Problem.
Im nächsten Jahr hatte sie jedenfalls weniger Politikunterricht, aber das war mal ein Beispiel für eine schlechte Politiklehrerin.
Ja, gibt's halt. Also.
Die hat mich übrigens, ich habe mal eine andere Meinung vertreten zum Thema Wende und Revolution 1989 und 1990, weil sie der Meinung ist, die Leute wollten alle irgendwie halt Konsum haben. Und ich war der Meinung, naja, das alleine war aber jetzt nicht der Grund, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, ein ganzes politisches System umgehauen haben. Da hat die mich sowas von zu Sau gemacht, dass ich keine Ahnung hätte und sowas alles. Die hat, glaube ich, den Beutelsbacher Konsens nicht ganz verstanden.
Nee, ich hatte im Zweifel nicht gelesen, das ist eine andere Sache.
Also das war so meine Erfahrung mit einem wirklich schlechten Politiklehrer.
Ja, also die hast du immer wieder. Also ich habe mich die Tage mit Kollegen unterhalten über einen Kollegen, den wir früher hatten. Der hat halt CSU-Indoktrination vertreten, ja. Also der kam mir mal an und meinte unterstellte irgendwie einer Schülerin, dass sie Rechtsextremistin sei, weil sie sich gut mit Nazis auskannte. Ja, also wie die so funktionieren und so. Dass die das wusste, weil sie linksextrem ist, das hat er nicht geschnallt. Ja.
Okay.
Ja, und das ist, das hast du halt. Also Beutelsbacher Konsens sagt halt auch, dass wir die Leute haben müssen, weil es gibt halt keine Verhaltensregeln für Lehrer. Und an der Stelle muss man dann wieder sagen, es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass das so ist. Weil der Beginn des Totalitarismus ist, dem Lehrer zu sagen, was er zu erzählen hat.
Ja, solange es keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man benotet wird, hat, ist das eigentlich völlig Schnuppe. Du pfeifst jetzt.
Was? Ja. Ja. Können wir weitergehen? Dann
hat er das etwa Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Dame benotet wurde?
Sag mal, ist doch schönes Wetter.
Das kann doch nicht wahr sein, Thomas.
Aber natürlich. Und ich kann dir sagen, generell für die liebe Hörerschaft, falls ihr euch da irgendwelchen Illusionen hingebt, mündliche Noten sind so verwaltungsgerichtsfest, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Bei mündlichen Noten bei Lehrern ist man wie vor Gericht und auf hoher See.
Ja. Ja, ich habe da relativ einfache Strategien. Die gibt es salomonisch. Ja, doch. Und ich habe komische Prioritäten dabei. So Prioritäten wie, die Leute sollen die Probezeit bestehen oder so. Ich bin da komisch drauf. Wenn jetzt PS, ne, die Hate-Mail-Richtung, ja, aber ihr, du sollst doch Leistung bewerten, die darf man sich jetzt gleich sparen. Es gibt keine angemessene Leistungsbewertung in der Schule, weil mir keiner sagen kann, was eine schulische Leistung ist. Und schulische Leistung ist definiert, dass die Leute den Test erfüllen, den ich stelle. Und wenn der Test ist, dass sie mir als Mensch genügen müssen in der mündlichen Note, dann habt ihr eure Argumentation an der Stelle verloren. Leistungsmessung ansonsten in Schulen ist kompletter Bullshit, und zwar testtheoretisch wie inhaltlich. Aber das ist eine andere Sache und da reden wir jetzt mal lieber nicht drüber. Haben wir noch was zum Thema politische Bildung? Hast du noch Fragen? Oh. Also, wie gesagt, normative politische Bildung ist eine schlechte Idee, die freiheitlich-demokratische Grundordnung den Leuten näher bringen als etwas, was generell generell positiv für sie ist, ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja? Dass der politische Prozess funktioniert?
Erstmal ein Verständnis dafür kriegen, wie ein politischer Prozess ist, dass der unabhängig von Personen funktionieren kann. Es ist also scheißegal, wer es macht, ja. Die Frage, wer den Prozess bestimmt, ist dann eine Policy-Frage. Das ist eine Inhaltsfrage. Ja. Deswegen habe ich vorhin gesagt, also Merkel hat nicht den Prozess kaputt gemacht. Merkel hat nur dafür gesorgt, dass der Prozess nicht gesehen wird.
Aber das ist doch an sich schon schlecht. Nee, so, jetzt nach 18 Jahren kann man sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man öfters mal sieht, wie der Prozess funktioniert.
Nee, wieso? Ist ja ein Zeichen von Wohlstandsverwahrlosung eigentlich, ne? Also das ist ja so, da weißt du, wie gut es uns geht. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, also politische Prozesse wären doch nur interessant, wenn wir große Verwerfungen in der Gesellschaft haben. Und aus dem Standpunkt hat das Frau Merkel sehr, sehr gut gemacht. Ja, selbst die Leute, die sie kritisiert haben, haben die ganze Zeit hauptsächlich kritisiert, dass sie komische Hosenanzüge trägt und ansonsten eher langweilig ist.
Das ist jetzt schon wieder so ein Kritikpunkt an Journalismus generell.
Ja, aber da muss ich dann halt auch sagen, ja, und als jetzt, das ist auch Teil des Politikunterrichts wieder. Es wird über Medien geredet, es wird über die Rolle der Medien geredet und so weiter. Und naja, dann müssen wir uns halt über die Frage stellen, wie werden denn politische Entscheidungen vertreten? Und ich könnte jetzt ein schönes Schaubild zeigen, der Bundeszentrale für politische Bildung, und da steht in der Mitte das Wort Medien und links steht irgendwie politische Entscheidung und rechts steht Öffentlichkeit und da ist so ein Pfeil ein riesengroßer drin. So, wenn unser Mediensystem sich das anzieht, die vermittelnde Instanz oder die sendende Instanz politischer Entscheidungen zu sein, dann müssen sie sich auch den Vorwurf darüber machen lassen, dass sie politische Entscheidungen nicht anständig begleiten. Es tut mir ja jetzt leid, und das ist jetzt nicht, also ich mag jetzt Journalisten nicht unbedingt, ja, so als Zunft, aber das sage ich gerne vorher dazu, aber den Vorwurf können sie sich auch ganz neutral gefallen lassen, und die Misere, in der sie da stecken, die kann man dann ja auch im Diskurs des Journalismus untereinander gerade sehen, ja, wie sie jetzt auf einmal sich gegenseitig sagen, sie sollen noch mehr Aktivisten sein oder weniger Aktivisten sein und ach nein, wir müssen Berichterstattung machen und Mist, jetzt haben wir hier irgendwie Rechtsaußenpolitiker, die das alles ausnutzen, und was ist eigentlich mit dieser schweigenden Masse, die auf Facebook die ganze Zeit gegen die Fremden hetzt, ja, also das wird halt nicht schön, ja.
Du, mir würde es ja schon reichen, wenn sie nicht bei der Regierungsernennung über die Kleiderwahl der Ministerinnen reden. Das wäre ja schon.
Aber ansonsten gibt es doch nichts Wichtiges. Oh. Hallo. Hallo. Frauen haben doch keine Kompetenzen, auch so gut auszusehen. Also bitte.
Also wenn ich bei Phoenix am Tag der Ernennung der Regierung nach gefühlten 100 Jahren der Regierungsfindung als allererstes höre, wie die beiden Moderatoren sich darüber unterhalten, was denn die neue Familienministerin so für ein schönes Kleid hat. Und die Landwirtschaftsministerin hat ein gleiches Kleid an. Also wirklich, ich würde es schon als Weiterentwicklung von Journalismus empfinden, wenn das nicht mehr diskutiert wird auf Phoenix.
Ich habe mal vor, das ist bestimmt schon 5, 6 Jahren her, hatte ich auch schon Sozialkundeklassen. Ich mache das ja schon ein bisschen länger. Komischerweise bin ich tatsächlich über die Jahre immer milder gegenüber über allen möglichen Sachen geworden. Ich war früher viel mehr Haut drauf.
Altersmilde?
Nee. Das hat nicht unbedingt Altersmilde, sondern eher, die Erkenntnis, dass Diskurs besser ist. Ja. Die Erkenntnis, dass meine Chance nur, dass ich nur eine Chance habe, wenn ich Leute reden lasse. Also schweifen wir kurz ab, aber dann kommen wir zu der ersten Geschichte wieder zurück. Ich habe ja gesagt, ich habe zum Beispiel auch Leute, die so eher so linksextrem sind. Ne? Hm. Und die möchten halt regelmäßig mit mir in Diskurs treten. War wahrscheinlich mit der Absicht, schlauer zu sein als ich. Das ist natürlich eine scheiß Idee. Ne? Schlauer als der Lehrer ist ein bisschen schwierig.
Das ist schon der Lieblingsschüler.
Nö, mir ist das so egal. Meine Güte, Kinder, spielt doch einfach, ja. Ich habe da Zen, das ist mir alles echt egal. Die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse kamen aber an und meinten, ihnen geht das auf den Sack. Hm. Da habe ich gesagt, na Leute, jetzt habe ich aber ein Problem. Euch geht das auf den Sack. Was passiert denn, wenn ich jetzt qua der Macht, die ich in dem Raum habe, sage, ja, wir unterhalten uns nicht darüber. Dann habe ich nach den Logiken, die 95% der Bevölkerung über Diskurs anwenden, verloren. Ja? Wenn der Gegner nichts mehr sagt, dann habe ich ja recht. So Standard. Das Zweite ist, es ist als Politiklehrer unsouverän. Und das Dritte ist, es ist nicht meine Aufgabe. Ja, meine Aufgabe ist, mit den Leuten einen Erkenntnisprozess anzustoßen. So, wenn ich den dann abkanzel, was mache ich? Habe ich meinen Job nicht gemacht? Ja, dasselbe gilt auch für irgendwelche. Ja, also wenn mir jetzt irgendwie so ein Rechtsnationalist kommt, ja. Da hast du als Lehrer dann mehr zu tun, den Rest der Klasse irgendwie davon abzuhalten, den zu lynchen, während du ihm den Raum gibst, um mit ihm einen Diskurs zu führen. Ja, weil wenn wir den jetzt lynchen auf irgendeine Art, ja, oder verurteilen, da haben wir überhaupt nichts erreicht. Und so, und naja, was willst du denn machen? Ja, also müssen wir uns Zeit nehmen. Wir müssen uns Zeit nehmen, auch für Leute mit komischen Ansichten. Weil, wenn wir Leute mit, ne, also es gibt für komische Ansichten durchaus eine Grenze, wo du dann danach sagst, also jetzt ist es zu komisch, ich rufe jetzt mal die Polizei. Ja, so.
Vielleicht sollten sie sich eine andere Klasse suchen.
Nee, also vielleicht sollen sich einen Therapeuten suchen oder so. Keine Ahnung, ja, also das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu sagen, aber vielleicht, ne, also.
Aber die Polizei kann das durchaus vorschlagen.
Vielleicht sollten sie aufhören, diese Bücher zu lesen, keine Ahnung, ja. Lesen Sie bitte nicht Jan-Udo Holey oder so Zeug. Ja. Das Bücherregal aus diesem Bücherladen, über den du letztens geredet hast, lesen Sie es vielleicht nicht. Ja, so einfach so, unmündig.
So ohne Einordnung oder ohne Zweifel.
Ja, ohne Kontext, ja. Oder so, das ist schwierig.
Weil bei dem Buchladen gab es ja Kontext.
Ja, aber bitte, das ist überwertet. Und die... Nee, und dann ist das okay, ja. Also was soll ich denn ansonsten machen? Das ist halt meine Aufgabe. Ja, und früher war ich ein bisschen krawalliger, aber was konstant ist, ist Zynismus. Ich bin ja eigentlich nicht zynisch, ich bin ja eigentlich totaler Idealist. Und weich und warm innerlich. Also das behaupten jedenfalls die ganze Zeit andere Leute.
Wie ein Flauschball. Ja. Wie Flocke.
Ja, und auf jeden Fall meinte dann halt meine Schülerin zu mir am Ende des Schuljahres, also wissen Sie, ich habe mir am Anfang des Schuljahres gedacht, der ist so zynisch, ja, das ist sehr furchtbar. Und am Ende des Schuljahres wusste ich, warum. Ja. Weil ist halt alles schlimm. Ja, das ist so. Weiß ich nicht, ich hatte jetzt letztens irgendwie, haben wir uns über die Ansichten von Deutschen über Menschen mit Migrationshintergrund unterhalten in einer Klasse, wo, weiß ich nicht, gefühlt so 50% Migrationshintergrund haben. Und die junge Frau mit irakischer Herkunft, ich glaube, es ist irakische Herkunft gewesen, fragte mich dann so, ja, und was denkt die Welt so über mich? Ich habe mir gesagt, naja, so wie Sie aussehen, sind Sie ja Terrorist, oder? Sind Sie Moslem? Ja, das ist eigentlich scheißegal, wo kommen Sie her? Ja, aus der Gegend, ja, Sie sind Terrorist. Ja, das kann, ich kann das machen, ja, wenn du Rapport mit deinen Schülern hast und die wissen, dass du das definitiv nicht ernst meinst, ja, dann kannst du das machen. Die wusste auch, wie sie es zu verstehen hat. Ja, PS, jetzt sind bestimmt 5 Pädagogen gestorben. Das hängt direkt mit der Interaktion zusammen. Man macht das nicht in der ersten Stunde, ja. Man guckt nicht auf den Namensteller und sagt, wie heißen Sie? Ach, lässt man jetzt wieder Terroristen rein? Das ist nicht die Methode, ja. Man muss vorher etablieren, auf welchem Standpunkt man steht, dann kann man das machen.
Du musst dich erstmal vorstellen.
Genau. Ja, es hilft, alternativ auszusehen. Aber ja, und die sagte dann auch so, ja, stimmt, sie haben ja recht, ne? Ich habe auch immer so ein schönes Beispiel für Alltagsrassismus. Ne? Menschen mit dunkler Hautfarbe. Haben wir hier Jugendliche im Jugendtreff und der Jugendliche mit der dunklen Hautfarbe wurde immer im Sommer mehr von seinem Roller runtergezogen von der Polizei oder mit seinem Roller angehalten als alle anderen.
Ja, sowas gibt es nur in Amerika.
Nee, gibt es natürlich auch in Bayern, aber
das ist mein Zynismus und Sarkasmus.
Ja. Ich frage dann immer so, was glauben Sie denn, warum der im Winter nicht rausgezogen wird? Gucken sich dann mal alle so an.
Zu kalt für die Polizei zum Anhalten?
Nee, er hat Handschuhe an. noch Fragen und langärmelig. Und das ist halt einfach mal ja, das ist halt Realität, ne? Und man muss halt ein bisschen zynisch sein. Das ist aber nicht so schlimm. Also, als Zynismus gibt es Hoffnung. Ich wurde diese Woche auch gefragt, warum ich eigentlich im Schulsystem bin, wenn das alles scheiße ist. Dann sage ich, naja, sehen Sie, es wird ja nicht besser, wenn ich das jetzt alles scheiße finde und gehe. Das ist ja auch irgendwie. Ne? Das ist übrigens dann auch die nächste Sache. Also, man muss sehr viel Persistenz haben. Und haben sie jetzt auch die politische Bildung wieder zusammengestrichen, so ein bisschen, und die Lehrpläne wieder ein bisschen gekürzt. Ach so, wir hatten es vorhin mit Überwältigungsverbot und Lehrplänen, ne? Mhm. Da müssen wir nochmal kurz drüber reden. Der Lehrplan ist eigentlich eine Sammlung von Inhalten.
Ja.
Im Lehrplan steht maximal in der Präambel dieses ganze Zeug mit Urteilsbildung. In den bayerischen Lehrplänen steht es schon nicht mehr drin. Und den besten Kommentar, den ich dazu gehört habe, war von einem Politikdidaktiker von einer der Universitäten, der dazu gesagt hat, es ist schön, dass es nicht mehr mit reinschreiben gibt, der Lehrplan inhaltlich ja eh nicht her.
Na, was unterrichtet ihr denn laut Lehrplan in politischer Bildung?
Lass mich kurz auf die wunderschöne Webseite des Lehrplan Plus Bayern gehen. Das kann ich dir vorlesen. Also wir haben jetzt einen kompetenzorientierten Lehrplan. Das kann also sein, dass es noch schmerzhafter für euch wird, liebe Hörerinnen und Hörer, weil die Kompetenzorientierung hat bei uns zugeschlagen. Die Kompetenzorientierung sorgt jetzt dafür, dass alles in Kompetenzen und Inhalte getrennt wird. wen das mehr interessiert, es gibt auch einen Schulsprecher dazu. Also in Sozialkunde, 12. Klasse, FOS, gibt es den Lernbereich aktuelle Lebenswirklichkeiten im politischen System der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich mit anderen Staaten.
Also euch geht es nicht so dreckig wie in Russland?
Nein, gar nicht. Also da steht dann hier sowas drin, wie die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse über Menschenbild und Wertgebundenheit des Grundgesetzes, um die gesellschaftlich-politische Praxis vor dem Hintergrund des gemeinsamen Wertekonsenses zu beurteilen. Im Übrigen, erinnerst du dich an den Beginn unserer Unterhaltung? Dieser Spiegelstrich, wenn ich den anständig erfülle, habe ich, glaube ich, schon mein Neutralitätsgebot verletzt, ne?
Ich glaube, du verletzt dein Neutralitätsgebot, wenn du in die Klasse gehst.
Das ist eine Unterstellung.
Nur weil die meisten Hörer nicht wissen, wie du aussiehst.
Also.
Also das ist natürlich die Interpretation des Neutralitätsgebots, wie die AfD ihn macht.
Genau. Es gibt ja keins. Also man merkt das schon, ja. Wir haben halt Werte, also. Die Inhalte sind Wertgebundenheit des Grundgesetzes, wehrhafte Demokratie, die Verfassungsprinzipien und so weiter. Das wäre irgendwie Lernbereich 1. Verfassungsgrundlagen, gesellschaftliche Lebenswirklichkeiten des Einzelnen, das ist Sozialisation, Geschlechterrollen, Migration, lauter so Zeug. Ja, also einmal Sozialisation und gesellschaftliche Rollen. Ich habe einen Lernbereich, wo ich mir aus Medien, Kunst und Kultur oder Wirtschaftspolitik, also Medien oder Kunst und oder Kultur oder Wirtschaft, kann ich mir einen von diesen drei Dingen aussuchen. Also ich mache immer Medien, weil das ist das Sinnvollste. Kunst und Kultur in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu Kunst und Kultur in anderen zeitgenössischen Gesellschaften.
Das klingt so super nach PW.
Ja, das ist sehr weit draußen. Also das ist so Alltagskultur, ein identitätsstiftendes Merkmal in Subkulturen und Jugendlichen. Ja, das mache ich in Sozialisation irgendwie mit. Also der Lehrplan ist neu und mein Lernstoff ist natürlich alt und ich bin ja ein fauler Lehrer. Das heißt, also ich unterrichte den alten Kram weiter und du erfüllst es dann schon. Und dann gibt es noch internationale Politik. Ja, internationale Politik ist halt EU, internationale Organisationen, UNO, NATO, OSZE, ja, internationale NGOs und lauter sowas, darüber sollst du auch noch reden.
Wann? Wie viel Zeit hast du denn für diesen Unterricht?
Ich habe 2 Stunden pro Woche mit offiziell 30 Stunden. Also mit offiziell 30 Schulwochen, das sind 60 Wochen. 60 Stunden, aber das ist 12. Klasse, die sind mindestens 6 Wochen vor Schluss fertig, also ziehen wir 12 ab. Und hier steht Lernbereich 1, 16 Stunden, dann nochmal 16 Stunden sind 32, dann nochmal 8 Stunden für Lernbereich 4, da sind wir bei 40 und dann nochmal 16 für Lernbereich 5, da sind wir bei 56 Stunden. Das heißt, das schaffe ich nicht. schaffst du halt bis zum Fachabitur, schaffst du es einfach nicht, weil es fallen dir auch noch Stunden aus und so weiter. Also wird gekürzt und ich kann dir auch verraten, was normalerweise als erstes hinten runterfällt, das ist internationale Politik.
Bin total überrascht.
Naja, also.
Hier mal eine kleine Anekdote. Unsere PB-Lehrerin hat es an dem Tag der Anschläge am 11. September nicht geschafft, darüber zu reden. Findest du das eine gute Herangehensweise, sowas? Also
ja.
Wenn es wirklich so eine Sachen sind, wie Einsturz von 2 Wolkenkratzern in Amerika?
Flocke!
Beschwert sich.
Ja, irgendwas ist, die hört wieder Dinge im Flur. Ich halte das jetzt erstmal für eine valide Strategie.
Warum?
Weil ich war da auch dabei, ich war nur ein bisschen jünger und ich muss sagen, an dem Tag.
Also ein Tag danach, es war ein Tag danach.
Ja, ein Tag danach ist eine andere Sache. Ein Tag danach hast du dir gefälligst eine Meinung gebildet zu haben.
Also es war der 11. September und am Tag danach hatten wir PB. Und es gab kein Medium, keine Zeitung, die nicht darüber gesprochen oder berichtet hat. Und im PB-Unterricht wurde das komplett ignoriert. Da gab es dann Unterricht nach, als wäre alles normal. Und ich fand, das war nicht ganz normal. Also zu bestimmten aktuellen Sachen sollte sich da ein Politiklehrer auch mit der Klasse mal zusammensetzen? Oder ist das jetzt situationsbezogen? Würdest du das der Situation abhängig machen?
Nein, also erstens gilt bei uns ein Aktualitätsprinzip. Das steht tatsächlich auch noch in diesen Lehrplänen drin. Und die steht ganz groß vorne drin und es schlägt alles. Also sprich, wenn sowas passiert wie der 11. September und die Schülerinnen und Schüler kommen damit, dann reden wir darüber. Und jetzt kommt der schwere Teil von meinem Beruf. Das ist, ja, und ich neige ja nicht dazu, zu jammern, ja. Du musst spruchfähig sein. Und du musst vor allen Dingen spruchfähig sein, ohne Ängste zu schüren. Du musst spruchfähig sein, ohne Ressentiments zu bedienen und Ähnliches. Und das ist gar nicht so einfach. Okay, es hilft ein bisschen zynisch zu sein. Ja, weil das hilft dann tatsächlich, ne? Weil man das im Endeffekt eine gewisse Abgeklärtheit mitbringt. So, ich habe zum Beispiel damals den Angriff auf World Trade Center gesehen und mir gesagt, so, jetzt drehen die Amerikaner komplett frei. Und ich hatte ziemlich recht damit, ja. Das war jetzt ein No-Brainer, also es war jetzt nicht wirklich schwer, auf die Idee zu kommen, aber wirklich da was zu sagen. Ja, es gibt zum Beispiel, ich habe bestimmte Ausschlüsse, wir haben so große Referate bei uns im Schuljahr und die dürfen die Leute auch in Sozialkunde machen. Und ich habe einen Ausschluss auf die komplette Systemlehre, weil Referate über den Bundestag langweilig sind. Naja, komm bitte, 20 Minuten der Bundestag.
Super spannend.
Das da will ich mir schon, will ich mir irgendwie schon, weiß ich nicht, so viel Red Bull kann ich mir nicht mitnehmen. Ja, also das ist halt für den Schüler oder die Schülerin, die er das dann halten muss, eine Katastrophe eigentlich, weil das ist halt ein scheiß Referat. Mhm. Also, und die zweite Sache, die ich ausschließe, ich sage, internationale Konflikte gehen. Es gibt einen, den schließe ich aus. Rate welchen?
Ich weiß nicht.
Es gibt einen, den.
Welches Thema schließt du aus?
Internationale Politik, internationale Konflikte. Es gibt einen großen internationalen Konflikt, wo ich sage, darf man bei mir keine Referate drüber halten.
Israel?
Ich begründe das auch. Richtig. Und die Begründung ist ganz einfach. Die Begründung ist, ich würde es nicht hinkriegen, in einer halben Stunde einen angemessenen, sachlich reflektierten Vortrag darüber zu halten. Ja. Wir reden bei dem Thema über irgendwas, wo ein politikwissenschaftliches Hauptseminar sich ein Schuljahr lang mit und ein Semester lang mit beschäftigt. Ja, 90 Minuten jede Woche und die hängen schon in den Seilen und haben keinen Überblick. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schülerinnen und Schüler sich bei dem Thema in irgendeine ideologische Ecke verrennen und aus dieser nicht mehr rauskommen und sich dann bei mir hinhängen, weil ich ankomme und sage, sie haben sich ideologisch verrannt und das war ein scheiß Referat und sie können diesen Kram nicht so erzählen, wie sie ihn erzählt haben. Nee, das kann ich nicht verantworten.
Das stimmt.
Also wenn mich jetzt jemand zu dem Thema fragt, dann kann ich einen Überblick geben und mein Standardüberblick ist dann, naja, es gibt halt beide Seiten. Und sie können technisch gesehen niemandem glauben. Und es gibt Argumente dafür, dass man die Israelis böse findet, aus Gründen. Ja, also hauptsächlich dann die Politik der Regierung. Und es gibt Gründe, warum die Palästinenser schlecht wegkommen. Was soll ich denn ansonsten sagen? Ja, das ist halt so, du kannst dich mit keiner Seite gemein machen, weil sie alle irgendwie auch nicht wirklich, es gibt nicht mal Gute an der Stelle.
Es gibt nur Verlierer bei dem Thema.
Ja, genau. Also selbst du als dritte Person, die dich damit beschäftigst, verlierst irgendwie nur.
Ja.
Ja? Geht halt nicht. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Also es gibt so bestimmte Dinge, da muss man halt sehr aufpassen. Und wenn du halt so aktuelle Sachen hast, langsam. Also eine der Standards, die ich leider schon üben durfte, ist nach School-Shootings. Oh, da drehe ich jedes Mal die Anlaute rum. Nach School-Shootings mit Schülerinnen und Schülern darüber reden. Ja? Und das ist dann schon fast so halb Trauerbewältigung. Und naja, mein Hinweis ist dann immer nur zu sagen, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ihnen das passiert, ist relativ gering. Ja?
Na, vor allem in Deutschland.
Allgemein, selbst in den USA ist die relativ gering. Die Leute vergessen immer nur, wie unendlich groß das Land ist. Ja, das ist ja einseitig. Was ich übrigens nach solchen Sachen regelmäßig tatsächlich mit Gewalt tun muss, und da sind wir auch bei dem Thema, das wir schon hatten, ist, ich muss sehr stark gegen Medienberichterstattung gegensteuern. Ja, also ich muss, das ist eine meiner Hauptaufgaben da mittlerweile ist anscheinend zu sagen, gehen Sie nicht davon aus, dass irgendetwas, was Sie jetzt heute hören, einen Tag später Hand und Fuß hat. Gehen Sie nicht davon aus, dass irgendetwas, was Sie an dem Abend gehört haben, sich am Ende als wahr herausstellen wird. Die haben alle keine Ahnung, woher sollen sie die haben. Die wirken nur kompetent und wie Leute aussehen, die kompetent wirken können, das weiß ich, weil das mache ich den halben Tag. Ja.
Und du hast einen Nasenring.
Ja.
Ja, Schüler sind da Fans von. Ja, es ist mehr Schein als Sein bei der Medienberichterstattung. Manchmal.
Nein, aber das ist ja auch schwierig. Ne? Und die so Hype-Cycles und so. Ich fand das auch ganz interessant. Was war denn das so genau? Merkel ist ja zurückgetreten. Also hat den Rücktritt angekündigt.
Sie hat angekündigt, dass sie nicht antritt.
Sie hat angedrückt, dass sie nicht antritt, ne?
Das ist ja im Prinzip kein Rücktritt.
Und dann wurde mir halt gesagt, auch eher so von linker Schülerseite, ähm, wurde mir halt gesagt, ja, naja, aber das ist doch eigentlich ein Gewinn für die AfD.
Wieso?
Ich so, hä? Ja, genau. Das ist eine ähnliche Reaktion. Ich so, wieso? Naja, die können doch jetzt verbuchen, dass sie Merkel aus dem Amt gejagt haben. Worauf ich sagte, sie geben denen aber viel Wert. Ja, da habe ich mir gedacht, habe ich dann echt nur zurückgefragt. Also, weiß ich nicht. Ja? Glauben Sie ernsthaft, dass Angela Merkel so am Frühstückstisch sich gedacht hat, ich trete jetzt nicht mehr als Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende an? Ja, dieser Gauland. Ja?
Der hat mich schon in der CDU genervt.
Die Dackelkrawatte. Ich bin tot. Ja, entschuldige, aber aus der Sicht von Angela Merkel ist doch nun die AfD sowas von jenseits der Satisfaktionsfähigkeit.
Ja.
Wenn die sich irgendwie mal ernsthaft treffen würden, wüsste die nach 5 Minuten nichts mehr mit denen anzufangen.
Also Angela Merkel hat ja, soweit ich das im Kopf habe, nur einmal über die AfD gesprochen und das war am Abend der Bundestagswahl, wo sie gesagt hat, oder den Tag danach, dass sie die Wähler wieder zurückgewinnen will und seitdem nie wieder über die AfD gesprochen. Selbst in Reden im Bundestag hat sie die Partei an sich nicht genannt.
Warum auch?
Ja, also ich meine,
sie will ja die Wähler zurückgewinnen.
Mit der AfD um.
Ja. Ja.
Sie hat, komisch, sie hat deine Variante der Behandlung der AfD übernommen.
Ja, damit ist Gegenrede. Hm. Ich fand ja auch schön, wie Merkel bei der Jungen Union irgendwie einmal der kompletten Männerriege der Jungen Union aufs Brot geschmiert haben, dass sie nicht im 21. Jahrhundert sind. Das war auch schön. Ja. So und so. Also Angela Merkel hat noch gutes Potenzial, irgendwie so eine Queen Elizabeth die zweite Figur zu werden, die hin und wieder mal auftaucht, allen so ganz, ganz mütterlich auf die Finger klopft und dann wieder geht. Die Grande Dame, ja. Und ganz ehrlich, wir werden sie noch vermissen.
Ja, wenn ich mir die drei Kandidaten angucke, die da so, ich meine, theoretisch haben nur zwei wirklich eine Chance. Aber selbst Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn du der zuhörst, also die ist ja nicht besonders laut im Vergleich zu Merz. Aber die ist auch.
Ja, ich weiß nicht. Also, ne? Merz ist ja wenigstens irgendwie, weiß nicht, das hat Humorpotenzial.
Ja, natürlich, aber die Annegret Kramp-Karrenbauer, ich glaube,
naja, AKK ist halt so ein bisschen Merkel auf weiter. Wir meandern schon wieder vom Thema weg. Ja. Haben wir noch was übrig?
Zu politischer Bildung nicht so richtig. Nicht wirklich.
Doch, ich hätte noch was.
Was denn?
Ich gucke hier gerade auf meine Liste.
Was haben wir denn vergessen?
Etwas, was du wahrscheinlich gar nicht kennst. Es gibt in der politischen Bildung noch so ein Lager, Lagerbildung. Und ich bin auf einer Seite und man wird jetzt, ja klar, natürlich, überall, du hattest doch Konsens. Das hat sich nicht geändert.
Ja, ich denke, das hat sich danach erledigt gehabt. Es gibt diesen Konsens.
Nee, wir haben uns alle nur auf Mindeststandards geeinigt und danach, ja, dahinter ist so ein bisschen Fair Game. Und zwar gibt es halt politische Bildner aus zwei Richtungen. Und ich bin natürlich die eine Richtung und man wird gleich auch wissen, welche Richtung. Die eine Richtung kommt aus der Pädagogik, also sind Leute, die erst Pädagogen sind und dann politische Bildung machen. Und dann gibt es die Richtung, die Politikwissenschaft studiert haben und dann politische Bildung machen. Und die Ansätze unterscheiden sich etwas. Und ich meine, das sollte man auch immer wissen, wenn man irgendwie dann mal als Elternteil oder so mit Sozialkundelehrern zu tun hat, mit wem hat man es denn zu tun? Das ist vielleicht gar nicht so unspannend. Ich bin klar auf der Seite der Leute, die erst Politik studiert haben, weil das bin halt ich, ja. Ich hau die anderen jetzt aber nicht allzu sehr in die Pfanne, auch wenn sie Unrecht haben. So. Und zwar, die Leute, die mit Pädagogik anfangen, sind große Fans von Erziehung zu Demokratie. Und da wird mir immer ein bisschen anders. Und die Leute, die so an meiner Ecke stehen, die eher so mit Politikwissenschaft angefangen haben, sind eher der Meinung, wir kommen über das Kognitive, also über das Wissen und Verstehen der Abläufe. Und da schließt sich dann hinten auch ein Erkennen, also wenn alles gut geht, erkennen die Leute, warum die freiheitlich-demokratische Grundordnung gut für sie ist.
Ja.
Wir können hoffen. Ja, also ne, Beutelsbacher Konsens sagt dann, ich kann sie nicht dazu zwingen. die Idee der Demokratieerziehung ist dann eher so eine, ja, ich mache das mit erzieherischen Mitteln. Also ich meine das schmackhaft. Ja? Das Problem ist, selbst die Pädagogen erkennen an, dass Erziehung an sich was mit Unfreiheit zu tun hat. Ja, also Erziehung ist immer Bildung des Menschen in eine bestimmte Richtung. Ja, also so eine Beeinflussung. Und das heißt also, wenn ich Menschen zur Demokratie erziehe, nehme ich ihnen da Mündigkeit.
Nein, du kannst die Schüler in bestimmten Sachen sich auch nicht selbst überlassen. Ich meine, dafür die Schule an sich ist ja schon ein Konstrukt, das einen Schüler in eine bestimmte Art und Weise zwingt, seine Freiheit aufzugeben.
Nein, sollte sie nicht sein.
Du zwingst Kinder in eine Schule, in ein Gebäude und da müssen sie Sachen tun, die sie zwangsweise nicht immer gut finden.
Ja, naja, also es gibt Schulpflicht. Das ist richtig. Aber was wir dann danach mit denen machen, kann man ja auf sehr unterschiedliche Art gestalten.
Das stimmt.
Und bei der Schulpflicht stelle ich jetzt eiskalt dann die Gegenfrage, ja, möchtet ihr sie nicht haben?
Ich habe zum Glück keine Kinder, mir wäre das eigentlich wurscht. Aber die Eltern würden, glaube ich, stumm laufen.
Also nicht. Ja, also es wird ja immer am Bildungssystem so viel rumgemeckert und ich finde das auch immer ganz lustig. Der Christoph vom soziologischen Kaffeekränzchen hat irgendwie schon länger dieses Bonbon, ich glaube, das ist auch irgendwie so Luhmann-Talk ein bisschen, dass die Aufgabe des Bildungssystems ist, die ganze Zeit nach Optimierung zu schreien und deswegen niemals anzukommen. Ja, und eigentlich geht es im Bildungssystem gar nicht mehr darum, Leuten irgendwie Bildung zu geben, sondern nur Optimierung darzustellen. Und das hat mich sehr getroffen, aber es ist leider richtig. Ja, also weiß ich nicht, ich fahre morgen auf Fortbildung. Also es wird da mehr dargestellt als sonst was. Also wir haben jetzt dieses Jahr kompetenzorientierte Lehrpläne gekriegt. Und seitdem gibt es Kompetenzstrukturmodelle. Rat mal, ich habe meinen kompletten Unterricht umgeworfen.
Wirklich? Ich glaube dir das sofort.
Ja klar. A pig in lipstick is still a pig.
Na, also, irgendjemand im Ministerium hat sich gedacht, jetzt machen wir das mal so, das verkauft sich politisch ganz gut und dann...
Nee. Bei denen ist es so, die sagen eher, naja, das hat doch jetzt in der Wirtschaft auch gut geklappt, das hat da doch auch erfüllt, dann machen wir das auch mal. Es ist kein Witz, also wir haben vor ein paar Jahren Qualitätsmanagement gekriegt.
Ja, das haben wir auch gekriegt, das ist totaler Schrott.
Ja, aber bei euch funktioniert das wenigstens. Ihr habt überprüfbare Abläufe, die man optimieren kann.
Du, wisst ihr, was das bewirkt hat? Jede Menge Stress und Statistiken, die so und so kein Schwein einhalten kann, weil wir eine überalterte Verwaltung haben und dass der zusätzliche Stress dazu geführt hat, dass die Mitarbeiter und die Sachbearbeiter mehr krank sind.
Aber ihr seid doch Verwaltungsbeamte, ihr habt doch eigentlich an sowas Spaß. Nee. Ein bisschen pathologisch, aber Spaß.
Nee, mehr Stress macht keinen Spaß.
Naja.
Und ich würde ja mal heranziehen, dass die Nachprüfbarkeit anhand von Statistiken meiner Arbeitsleistung nicht dazu führt, dass ich besser bewertet werde. Ganz im Gegenteil, da wird immer noch nach Nase, welcher Sachgebietsleiter einen mögen kann und welcher nicht. Danach richtet sich dann deine Bewertung am Ende doch aus. Aber wir schweifen vom Thema ab.
Es ist alles schlimm. Nein, bei uns ist es halt ähnlich. Du hast halt irgendwie, also meine Arbeitshypothese ist ja mittlerweile, dass es irgendwie so ein Verdampfer im Keller des Ministeriums gibt und es wird jeden Tag eine andere Droge reingeworfen.
Ja.
Das ist natürlich böse Nachsicht, das sind alles Profis.
Mhm.
Ich habe nicht gesagt, denn was?
Du, ich bin auch zynisch.
Das Einzige, was es halt... Was ich von meinen Kollegen gelernt habe, ist, die haben gesagt, naja, alle 5 Jahre ändert sich der Lehrplan und die Schulordnung, weil alle 5 Jahre wird jemand Neues auf den Posten gesetzt, der dafür zuständig ist. Und das heißt, dass der Typ, der vorher drauf sah, am Ende der 5 Jahre ja einen Nachweis erbringen muss, dass er gearbeitet hat.
Sind die Schüler noch in der Schule und marodieren nicht wildern durch die Gegend? Damit hast du schon eine ziemlich gute Leistung erreicht.
es gibt ja durchaus den Wunsch nach Schulfrieden. Ja?
Ja.
Die Idee, dass wir mal Schulfrieden haben.
Das wäre auch ganz toll in Brandenburg. Also, 20 Jahre, 20 Reformideen.
Ja, aber also wirklich diese Idee des Schulfriedens, dass halt mal da einfach mal 10 Jahre lang Ruhe ist, das würde ich mir sehr wünschen. Hm. Ja, einfach. Es ist auch scheißegal, ob das aktuelle System scheiße ist oder nicht. Wir können gar keine Aussage darüber treffen, ob das jetzt scheiße ist oder nicht scheiße ist, weil wir das so ändern die ganze Zeit, dass wir keine Kontrolle mehr darüber haben, was wir überhaupt tun. Und das ist eigentlich das tiefe Problem. Die ganze Verschlimmbesserung am Schulsystem führt dazu, dass wir keine Benchmarks haben. Ja, also du kannst nicht mal Abiturjahrgänge miteinander vergleichen, weil sie zwischendurch die Regeln anpassen. Und das ist ein Scheiß. Ja, und wenn ich habe das meine Schülerinnen und Schüler auch schon gefragt, so, Kinder, wie wären die Idee, wir schicken mal Leute vorne in das Schulsystem rein, ja, mit einer Schulordnung und die kommen unter derselben Schulordnung nach 10 bis 12 Jahren hinten wieder raus. Und das machen wir dann nochmal mindestens 5 bis 10 Jahre und zwischendrin können wir gerne Erhebungen darüber machen, wie gut sind die statistisch und so weiter. Wir lassen die Regeln alle gleich.
Ja, du Ketzer. Ja.
Und dann gucken wir uns mal, dann haben wir eine schöne Benchmark. Mhm. Und dann stellen wir uns die Frage, ja, und dann machen wir eine Analyse, was funktioniert nicht. Dann ändern wir 5 Dinge und lassen die wieder 10 Jahre in Ruhe, bis die erste Nase hinten rausfällt, die das alles mal durchgemacht hat. So, dann kommt natürlich das Argument, ja, aber du kannst doch jetzt nicht komplette Generationen über den Haufen schießen, ja, wenn das scheiße ist. Ja, da ist halt das Problem, wir wissen ja gar nicht, dass es scheiße ist. Ja, wir wissen gar nichts. Ja, in Bayern hat man in den letzten 5 Jahren die Schulausgangsschrift 2-mal geändert.
Was heißt das?
Naja, also eine Freundin von mir hat einen Sohn, der ist jetzt irgendwie 7., 8. Klasse Gymnasium und eine Tochter, die ist in der 4. Klasse. Und die beiden haben eine unterschiedliche Schrift, die sie in der Grundschule gelernt haben. Die sind halt 4 Jahre auseinander oder so.
Okay.
Ja.
Wie kann man unterschiedliche Schrift haben?
Naja, die Tochter lernt jetzt das, was DDR-Kinder gelernt haben, die sogenannte vereinfachte Ausgangsschrift. Und der Sohn hat noch eine andere Variante gelernt, wo zum Beispiel das Z unten so einen Kringel hat.
Okay.
Ja. So, und dann an der Stelle denkst du dir dann so, Ja, weil man zwischendrin erkannt hat, dass das besser ist. Und der Witz ist dann halt, man erkennt dann 3 Jahre später, dass das schlechter ist. Kennst du dieses Sprechen, wie man hört?
Oh.
Schreiben, wie man hört.
Ja. Dieser Quark.
Sagte jeder Sprachwissenschaftler, hätte auf den Kopf zu sagen können, dass es Quatsch ist. Ja, das funktioniert so nicht. Die Grundlagen von Sprache sind schon nicht so. Man hat das trotzdem eingeführt. Dann haben Grundschullehrer und Gymnasiallehrer und Sekundarstufenlehrer nach 3 bis 4 Jahren gesagt, Leute, die Kinder können alle nicht mehr schreiben.
Warum ja. wohl?
Weil es unheimlich schwer ist, Leuten, die in der besten Zeit des Schriftspracherwerbs nicht auch die Regeln beigebracht haben und damit falsche, gar keine Regeln im Endeffekt in sich angelegt haben, im Nachhinein die Regeln beizubringen.
Ja.
Und der Witz ist, Schriftsprache ist eine reine Kunst, ein reines soziales Kunstprodukt. Ja, das sind Bildchen, die bestimmte Bedeutung haben und die ändern sich auch von Ort zu Ort. Nur Menschen, die komplett europazentrisch sind, und da muss man echt zentraleuropazentrisch sagen, kommen auf das schmale Brett, dass Schriftsprache nicht komplett verhandelbar ist. Ja, ich weiß nicht, du musst von Deutschland aus ungefähr 3 Stunden Richtung Osten fahren, da hast du Leute, die schreiben Kyrillisch und jetzt erzähl mir nicht, dass du das noch lesen kannst. Also das ist ein totaler Bullshit. Ja, wenn du in den Grundkurs Sprachwissenschaft an der Uni gehst, die alle fragen, ja, und die nach dem ersten Semester fragst, was glauben Sie, können wir Leuten Schriftsprache so beibringen, dass sie einfach Wörter hören und dann schreiben, damit sie weniger Angst davor haben, Wörter zu schreiben, da brechen die geschlossen lachend zusammen. Aber irgendein Didaktiker und hintendran eine komplette Schulverwaltung hat sich gedacht, das ist eine geile Idee. Das war halt eine Mode, dann wurde die durchgesetzt.
Mit einer auch nur ansatzweise Lehrererfahrung dem zugestimmt hat.
Nein, die werden ja nicht gefragt.
Naja, das die meine ich ja. Irgendjemand sind hat das politisch. Entschieden, weil sie dachten, oh, die armen Kinder.
Nee, auch nicht. Sondern es werden didaktische Diskurse an den Universitäten geführt. Und diese didaktischen Diskurse fließen dann in politische Entscheidungen. Und das über den kurzen Weg. Das heißt also, die politischen Entscheidungen werden von den universitären Didaktikern geht es direkt in die Politik. Wer nicht gefragt wird,
sind
die Praktiker, weil die stehen ja unter diesem Prozess.
Und natürlich oh, jetzt höre ich dich ganz schlecht.
Gefragt.
Jetzt bist du wieder da.
Weiß ich nicht. Ja. Es werden auch selektiv Leute gefragt. Ja, also es wird natürlich dann auch so ein bisschen die Mode geritten. Und so. Ja, und gefühlter Elternwille und sowas hat damit auch was zu tun. Naja, und das ist halt schwierig.
Oh wei, oh wei.
Naja, also wir wollten ja über politische Bildung reden und nicht über die Misere des Bildungssystems.
Ja, aber du schweifst immer zum Bildungssystem ab.
Ja.
Weil das schlimm ist, weil das einfach schlimm ist.
Ja, es gehört halt mit dazu. Ja, aber wie gesagt, politische Bildung wurde halt ein bisschen zusammengestrichen.
Und du bist einfach
aber auch
kognitiver politischer Bildung, dass man politische Prozesse und das politische System an sich beibringt in der Hoffnung, dass aufgrund von Wissen auch Verstehen und dann später auch in entsprechender Umsetzung erfolgt.
Ja, ich bin noch schlimmer. Ich bin dann auch noch so ein Philosophentyp. Ich habe irgendwie die letzte Woche damit mit einem Arbeitsblatt zugebracht, wo die Frage gestellt wird, was ist denn sozial gerecht? Und habe dann mit meinen Schülerinnen und Schülern knackig 90 Minuten pro Klasse die verschiedensten Ideen von sozialer Gerechtigkeit durchdekliniert und diskutiert. Ja, wir kritisieren mal alles von oben bis unten und dann nochmal quer Methodik.
Und das Ergebnis?
Sind sie alle komplett verwirrt, verunsichert?
Oh, weia,
ein guter Startpunkt.
Jetzt schweifen sie in der Welt rum, total verunsichert.
Ja, aber das ist ja der Startpunkt. Also du kannst nur irgendwie einen Bildungsprozess anstoßen, wenn du erstmal eine Irritation hast. Wir ändern uns nicht, wenn wir nicht irritiert werden. Ja, und wir müssen uns auch nicht zwingend ändern, wenn wir irritiert werden. Wir können dann immer noch sagen, okay, ja, das bleibt halt so. Ja, ich finde das trotzdem richtig. Das ist in Ordnung. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen legitim. Aber du musst wenigstens die Möglichkeit gehabt haben. Das ist meine Aufgabe, dir die Möglichkeit dazu zu geben.
Deine eigene Position zu hinterfragen.
Ja, Bundeswache Konsens ist total komisch.
Ja. Bin ganz verwirrt jetzt.
Ja. Ja, und das heißt dann am Ende, und da kommen wir irgendwie dann auch wieder so ein bisschen zurück, das heißt dann aber auch am Ende nicht, dass wir das wertneutral machen können, sondern Haltung ist zum Beispiel an sich ein Wert. Mhm. Ja. Ich hab auch vor unheimlich konservativen Leuten mit Haltung Respekt. Ja. Ist übrigens ganz spannend, ne? Die ganzen Neurechten haben ja keine Haltung. Das ist mir aufgefallen. Das steht keiner von denen da und sagt, dass sie das wirklich vertreten. Ja, die reden viel gefährliches Zeug, aber keiner sagt, ja, ich bin ein Nazi. Ja, also ich finde das jetzt hier in Ordnung. Ja, sondern Frau Storch rutscht die Maus aus. Herr Höcke wird gerne missverstanden. Herr Gauland regelmäßig falsch zitiert. Ja, Frau Weidel fragt sich immer noch, ob sie nicht in den Grünen ist. Ja, also.
Ich glaube, die glauben selber nicht daran. Deswegen ist es
natürlich
schwer,
eine Haltung zu haben. Ja, genau. Das ist auch das Problem. Ja, und das Schöne ist dann aber auch, dass wir halt Menschen, die in dem Bereich Haltung haben, die können wir dann auch offen ablehnen. Und die wissen dann auch, dass ihre Haltung abgelehnt wird. Das ist nämlich ganz schön. Ja, Jetzt wird es irgendwie so albumsvoll und so.
Ja.
Wir haben es, glaube ich, durch. Wir haben mit politischer Bildung angefangen und einmal durch das Thema meandert. Ich weiß ja nicht, wie das deine Hörerschaft eigentlich so mag.
Oh, ich weiß nicht. Auf der Hauptsache, die Audioqualität ist gut, habe ich festgestellt.
Oh, ist ja gemein. Nein. Ja, wir machen das hier mit Studio Link. Also das ist schon so die Creme de la Creme des Aufnehmens.
Ja, und Thomas hat natürlich auch ein gutes Mikro.
Und eine gute Technik. Thomas hat ein gutes Mikro. Und gute Technik und so. Genau. Wir können nochmal zusammenfassen. Politische Bildung hat halt hauptsächlich was damit zu tun, Leute einmal nahezubringen, wie funktioniert der Prozess. Und zur anderen Seite, zu sagen, okay, ihr müsst euch eure Meinung selber bilden und die Möglichkeiten dazu zu geben, diese Meinungsbildung auch zustande zu kriegen. Und mit Möglichkeiten meine ich nicht nur die intellektuellen Möglichkeiten irgendwie zu schärfen, sondern auch die inhaltlichen Möglichkeiten, ja. Mhm. Und einer der zentralen Punkte für mich ist zum Beispiel tatsächlich, Diskurs zu haben und den Wert von Diskurs zu erkennen. Und ich glaube auch, dass das das gute Sozialkundeunterricht durchaus Freiraum lässt, aber durchaus halt auch die Leute in Diskurse zwingen. Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass die Leute, die am festgefahrensten sind, halt auch am diskursaversesten sind, weil natürlich dann sehr viel Identität mit ihrer Haltung mitschwingt. Und da ist dann halt auch die Aufgabe, mal diese Haltung und diese Identität etwas zu erschüttern. Nicht, weil ich persönliche Krisen so sehr mag, ja, also an anderen Leuten, das ist nicht meine Aufgabe, ja. Ich habe keinen Deal mit dem Verband der deutschen Psychotherapeuten. Aber es ist halt für mindestens einmal die Erfahrung gemacht zu haben, dass einem seine Sicherheiten genommen werden, um dann diese Sicherheiten irgendwie wiederzufinden, das ist, glaube ich, ganz gut. Kann halt auch nach hinten losgehen, ne? Das muss man dann halt riskieren. Es gibt auch Leute, die finden dann die Sicherheit irgendwie, weiß ich nicht, bei der nächsten Kameradschaft. Aber was ist die andere Option? Die andere Option ist dann irgendwie Erziehung zum gleichförmigen Bürger und das entspricht nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Ganz im Gegenteil.
Nun ja.
Gut, dann danke ich erstmal recht herzlich für diesen doch eher spontanen Podcast am Dienstagabend.
Ja, naja, wir haben doch alle Themen abgehakt, oder?
Ja, sehr gut. Finde ich gut. Wir haben eigentlich alles durch. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hatten wir angesprochen.
Genau, ne? Ich habe so viel Diskurs betont, das kannst du Diskurs oben drüber schreiben.
Ich glaube aber, manche werden damit nicht zufrieden sein, deine Antwort zum Thema politische Bildung und wer politisch gebildet ist und wer nicht. Und
ja, aber wenn die damit nicht zufrieden sind, dann empfehle ich auch, ja, sich die Frage zu stellen, was bedeutet denn das andere? Also vielleicht können wir da noch kurz drüber reden. Die Linien, die heutzutage in politischen Diskursen aufgemacht werden, sind meistens Linien zwischen links und rechts oder progressiv, konservativ, ja, zwischen progressiv und nationalistisch und so weiter. Diese Linien sind eigentlich für die Gesellschaft gar nicht so interessant. Es gibt eine viel, viel wichtigere Linie, die gerne, gerne vergessen wird. Und das ist die Linie zwischen autoritär und totalitär und freiheitlich. Und dieser Wert wird gerne von beiden Seiten ignoriert, weil beide Seiten davon überzeugt sind, dass ihr wahlweise autoritärer Stil einen bestimmten politischen Inhalt durchzusetzen, dann ja so und so dazu führt, dass es allen besser geht und alle glücklicher sind und dass das ja so und so mehr Freiheit bedeutet. Weil ihr Freiheitskonstrukt direkt an ihre politische Philosophie oder an ihre Meinung angedockt ist. Und mein Blick darauf ist einer, der sagt, wir müssen erstmal grundlegend Totalitarismus vermeiden. Ja, das ist der grundlegende Punkt. Wenn wir Angst vor den Rechten haben wollen, dann sollten wir Angst vor Totalitarismus haben und nicht Angst vor Nationalismus. Nationalismus ist an sich stumpf. Das ist, ja, meine Güte. Ja, das ist halt einfach. Also die haben so und so immer gern die einfachen Lösungen. So. Aber der Totalitarismus, der wird von der linken Seite genauso gespielt wie von der rechten Seite. Ich kenne genauso viele Beispiele dafür, dass Linke der Meinung sind, dass die Rechten nichts sagen sollen und andersrum. Und man darf das gerne denken, aber man sollte sich der Konsequenz bewusst sein.
Ja, du weißt das Argument ist, linker Extremismus ist nicht so schlimm wie rechter Extremismus, weil rechter Extremismus tötet Menschen.
Das stimmt auch. Es gibt halt keine Morde durch rechten Extremismus, aber das ist jetzt auch, darüber reden wir ja gar nicht.
Ja, darüber aber das Problem ist ja nicht, du kannst das Argument, dass es linker Extremismus auch autoritäre Spuren enthält und dass der auch eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein kann, nicht damit totschlagen, dass du sagst, ja, aber die rechten Extremisten töten Menschen.
Ja, würde ich auch nicht.
Nee, aber also, diese Argumentationskette kommt dann immer. Und wie sollst du denn darauf reagieren? Ja, der rechte Extremismus ist schlimmer, die töten Menschen, nee. Aber das delegitimiert meine Ansicht, dass linker Autoritarismus nicht wirklich besser ist.
Nein. Die Antwort ist dann eigentlich, also ich habe ja eigentlich so ein fragendes Prinzip, also das mache ich in der Schule viel, da stelle ich halt einfach so lange Fragen, bis die Leute die Nerven verlieren und mir endlich Antworten geben. Und ich würde dann halt einfach die Frage stellen, bist du der Meinung, dass bestimmte Gruppen von Menschen weggesperrt gehören, weil sie die falsche Ansicht haben? Und wenn dann die Leute ja sagen, dann sage ich nur, ja, das ist super. Da teilst du dir jetzt was mit den Rechten. Ja? Also diese Linie totalitär, autoritär versus freiheitlich. Eine freiheitliche Weltsicht ist die unbequemste und unangenehmste und die wir haben können. Ja, und ich rede hier immer von freiheitlich, ich rede nicht von liberal. Liberal ist mittlerweile eine reine wirtschaftspolitische Philosophie.
Der deutsche Liberalismus, ja.
Ja, also, das seit Rawls ist das Ding durch, ja. Aber Freiheit als an sich als Wert. Und jetzt kann man sich halt die Frage stellen, will ich das oder will ich das nicht? Aber es ist halt die beschissenste Position zu haben. Weil autoritär ist halt toll. Ja, weil autoritär heißt halt, ich kann meine tolle Sicht von der Welt durchsetzen. Und freiheitlich sagt, dass ich die ganze Zeit irritiert werde und dass die Welt komplex ist und dass das alles schwierig ist. Das ist ja der Grund, warum wir heutzutage wieder so einen Rückschwung zu autoritären, nationalistischen Ideen haben, weil die Wahrnehmung der Leute schon ist, dass die Welt immer bunter, unkontrollierbarer und komplexer wird. Was lustig ist, weil das war sie schon immer, aber jetzt ist es halt sichtbar. Und der große Spaß ist dann, dass die Leute, die sich auf die Seite stellen und sagen, aber ich bin für diese plurale Welt und so weiter, die möchten diese plurale Welt dann aber auch wieder totalitär durchsetzen. In deren Pluralitätsbild gibt es dann, hört die Pluralität bei den Leuten auf, vor den Leuten auf, die Pluralität scheiße finden. Jetzt kannst du mit Popper kommen und sagen, wir dürfen nicht gegenüber den Intoleranten tolerant sein, sonst machen wir uns zum Opfer, und Popper hat da vollkommen recht. Aber die Grenzen sind an unterschiedlichen Stellen, die von Popper und die da formuliert wird. Ja, und wir müssen als, und ich glaube, Popper hätte da auch das Argument gemacht, wir müssen zumindest einmal versuchen, mit den Intoleranten irgendwie in Kommunikation und Diskurs zu treten, weil vorher kannst du ja nicht rausfinden, ob die intolerant sind oder nicht. Ne? Popper war der große Empiriker. Ne? Die Theorie muss dann mindestens falsifiziert werden. So. Es ist natürlich ist das total unangenehm und natürlich bist du gerne mal total machtlos. Ja, und wir sehen ja derzeit auch, wie die freiheitlich-demokratische Seite gerne sich links und rechts von den Nationalisten ausmanövrieren lässt. Aber eine Haltung und ein Wiederaufstehen ist, glaube ich, immer noch die bessere Variante. Und vor allen Dingen, du willst nicht im Versuch, irgendwie die Welt zu retten, ja, sie an einer anderen Stelle zerstören. Aus guten Absichten erwächst nicht unbedingt dann auch ein guter Umgang mit Menschen. Also sämtliche Diktatoren haben gemeinsam, dass sie das Beste für die Leute wollten. Ja? alle, das haben sich alle eingebildet. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ja? Weil wenn ich das Beste für die Leute will, aber die nicht mitspielen, dann werde ich halt zum Totalitaristen und dann haben wir halt die Freiheitlichkeit verloren. Ja, super, ne? Und in solchen Spannungsfeldern findet dann irgendwie mein Sozialkundeunterricht statt, weil man glaubt das jetzt nicht, aber solche Dinge müssen wir halt im Unterricht auch mal verhandeln.
Ich fände es ja toll, wenn wir darüber generell auch podcasttechnisch mehr sprechen würden.
Boah, ja, also ich studiere das hin und wieder.
Ja, du.
Ja, ich, aber das ist, naja, was denn, also auch das gehört zur Freiheitlichkeit. Wir können niemanden zu nichts zwingen. Das stimmt. Ja?
Dann wären wir nämlich wieder auf einer ganz anderen Ebene.
Ich habe irgendwie also heute so Diskussionen über die Podcast-Welt gehört und über die Leute, die so sagten, ja, wenn du hörerfinanziert bist, dann hast du ja das Problem, dass du immer deinen Hörern hörig sein musst und so weiter. Und dann also dachte ich, gut, ich bin in der Situation, dass alle Sachen, die ich produziere oder mitproduziere, komplett gar nicht finanziert sind. Ja, also die einzige Person, die meinen Server bezahlt, bin ich. Ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, 2 Sachspenden gekriegt oder so. Ja. Und das heißt, ich bin von niemandem abhängig, aber ich erinnere mich dann immer an der Stelle an einen schönen Satz von T. Morris. T. Morris hat in den mittleren 2000ern so Audiobücher auf Podcast-Basis gemacht. Mhm. Und der hat dann, den haben sie auch wegen Audioqualität und sonst was angekackt. Und dann meinte er, also wisst ihr Leute, wem das hier nicht gefällt, dem gebe ich gern die Abo-Gebühr zurück.
Ja,
und ich glaube, das ist als Podcaster eine gute Einstellung.
Gibt ja keine Abo-Gebühren.
Jetzt hast du es verraten.
Ah.
Ja. Also jedem, dem mein Övre nicht gefällt, pff, dann hörst du halt nicht an. Ja, zur Freiheitlichkeit gehört auch dazu, dass die Leute weggehen.
Hm. Ja, also ist ja keiner gezwungen, sich das anzuhören.
Genau. Wir geben euch nicht Kapitelmarken, weil wir uns euch dazu zwingen, dass ihr es komplett hört. Ich hatte heute so eine Unterhaltung auch mit einer Kollegin über den Schulpodcast unserer Schule, ne?
Ja.
Und die meinte, ja, ist ja relativ lang, also das Ding ist eine Stunde, so, ne? Podcast-Insider lachen gerade alle. Wir sind ja auch schon 2,5 Stunden in diesem Segment hier. Ja? Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt als Labo-Podcast zählen.
Ach,
das war etwas abschweifend heute.
Das ist politische Bildung. Alles ist interessant.
Ja, nein, ist es nicht. Also komm.
Ja, das ist heute mal ein Laber-Podcast, aber das darf ich auch mal. Das ist ja mein Podcast und keiner ist gezwungen, ihn zu hören.
Vor Weihnachten. Es ist vor Weihnachten oder so. Teaser, ich kenne das Weihnachtsthema des soziologischen Kaffeekränzchens schon.
Und dass es den nicht Weihnachtsmann verraten. Nicht gibt?
Nein. Wie gesagt, ich verrate es nicht, keine Sorge. Bei dem Schulpodcast kam halt auch die Kollegin und meinte, es sei lang. Und ich meinte so, ja, Stunde, ja, ist eigentlich wenig, ne? Es gibt ja irgendwie so knackige, 4-stündige Podcasts über Bier. Und der ist übrigens gut, aber und dann habe ich gesagt, aber da sind Kapitelmarken drin. Und sie ist, ja, und die hat sie auch benutzt. Und dann habe ich gesagt, das ist doch kein Problem. Ich erwarte doch von niemandem, dass er das durchhört. Ja, ich erwarte nicht mal, dass es jemand runterlädt, erstmal. Das ist doch schon Gratification genug, dass die Leute dann sich sagen, ja, dass die Leute erkennen, das hat einen Mehrwert. Und wir haben jetzt die erste Folge draußen von dem Ding und wenn die zweite Folge draußen ist und ich habe mehr Zuhörerinnen oder Downloads, dann weiß ich irgendwie, ich bin auf dem richtigen Weg.
Ja.
Ja.
Und wenn wieder weniger werden, ist auch nicht so schlimm.
Ja, aber wie gesagt, Freiheitlichkeit, ne? Mhm. Das ist halt immer hart. Das ist wirklich die härteste Sache und dafür einzustehen irgendwie ist auch nicht die einfachste Variante. Ne? Also du musst halt dann immer und es wäre so schön leicht, wieder den Leuten einfach den Mund zu verbieten. Ach, geht halt nicht.
Ja, das macht das Leben so viel einfacher.
Ja, ja.
Ist aber auch blöd, dass du dann keine Demokratie mehr hast, so richtig.
Ach, Doch, also das ist halt so ein bisschen DDR- oder China-Demokratie, ne? Also die sind ja auch alle demokratisch. Also es tragen sie jedenfalls im Namen. Ja.
Okay.
Nun gut.
Hör mal, so. Mal mit Labern auf. Mhm. Ich sag mal Tschüss, Thomas.
Tschüss.